Servus Schanzerinnen, Servus Schanzer, hier ist der Martin, vorab kurz aus dem Schnitt. Ich wollte euch mitteilen, dass wir die nachfolgende Saisonrückblicksfolge aufgenommen haben, bevor die Gerüchte um einen möglichen Abgang von Felix Keidel öffentlich wurden. Ich spreche da für mich, aber mit Sicherheit auch für die beiden anderen, dass wir in diesem Wissen mit Sicherheit das ein oder andere nochmal anders formuliert hätten oder eingeordnet hätten. Mit Sicherheit werden wir das in der Saisonvorschaufolge dann nachholen. Bis dahin trotzdem erstmal viel Spaß mit dem Saisonrückblick und in den nächsten Tagen folgt dann auch die Awards-Folge.
Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor! Tor, Tor, Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel und was soll ich sagen, die Saison ist endlich vorbei und wir haben jetzt 2 Monate Zeit, um uns alle von dem zu erholen, was wir dieses Jahr wieder mitgemacht haben, aber damit es nicht zu erholsam wird, dachten wir uns, ach komm, lass doch einfach nochmal drüber reden, wie die Saison 24-25 für die Schanzer so war und mit wir meine ich mich, der Marco und der Bene und der Martin sind mal wieder hier. Servus ihr beiden.
Servus.
Guten Morgen.
Guten Morgen, gutes Stichwort. Also ich fühle mich irgendwie, als hätte ich 3 Stunden geschlafen. Also mal schauen, wie das meine Energie heute beeinflusst. Aber ich glaube, wir haben genug Themen, bei denen man doch durchaus auch wieder in Fahrt kommen kann heute. Habt ihr Bock?
Du meinst hier das Champions League-Finale von gestern?
Ja, also da hatten wir heute auch schon ein paar Diskussionen drüber. Aber ich glaube, das macht nur depressiv, wenn man über Champions League-Fußball nachdenkt und dann über den FC ganz schön redet.
War schon eine andere Sportart teilweise.
Ja, wobei ich sagen muss, dass Inter Mailand teilweise mich schon sehr an erste Ingolstadt erinnert hat gestern. So an Passivität und nicht am Spiel teilgenommen und sich gedacht, huch, der Gegner kann Fußball spielen, huch. Also von dem her, so ein bisschen heimelig habe ich mich gefühlt, aber auch jetzt nicht so richtig.
Was eine Überleitung, wir gehen rein.
Super, wir gehen rein. Es ist vollgepackt mit Themen heute, ihr kennt es. Folge nach der Saison heißt für uns erstmal Revue passieren lassen, was so generell passiert ist und dann natürlich auch wieder unsere jährlichen Schanzer Zeitspiel Awards.
Ja, Bene ist schon hyped auf die Awards.
Ja, Bene wollte vorher schon wissen, was eigentlich die Awards sind. Ja, dieselben wie jedes Jahr, Bene. Und noch ein paar, die du aussetzt.
Ja, ich merke schon hier, dass hier Kategorien eben nicht so sind, wie sie sein sollten und was hier da vorgespielt wird. Gerade die Aktion mit hier. Bene will es wissen, letzte Folge, aber dazu kommen wir später noch.
Oh, Bene will es wissen, letzte Folge ist eine gute Frage, weil da kann. Wo sollen wir das jetzt direkt machen eigentlich, Bene will es wissen?
Ich habe schon wieder vergessen, um was es ging.
Welcher FC, welcher Ex-Schanzer der neue Papst wird oder ein guter neuer Papst wäre, war die letzte Frage. Ja. Ich würde mal sagen, es gab Mixed Feedback. Es hat sich keiner so richtig also schon durchgesetzt. Also
muss ich ja erstmal sagen, dass quasi unter Vorspielung falscher Tatsachen ich während der ICE-Fahrt angerufen wurde, mir eine andere Frage gestellt wird und dann quasi diese Kategorie hier mit einer komplett anderen Frage gestellt wird.
Du kennst es doch, Deutsche
Bahn. Dann noch mit so einer Frage.
Funknetz, das sind Tunnel. Ja, das Ding fährt ungefähr 120 km/h. Ja, da versteht man das nicht so gut. Also ich habe nur die ganze Zeit gesagt, Papst, na gut. Wir meinen, wer wird neuer Papst? Also wir fanden es auch komisch, aber auf jeden Fall. Es hat sich keiner so wirklich durchgesetzt, würde ich sagen. Also Thomas Oral wurde, glaube ich, 2-mal in den Ring geworfen, was ich eigentlich einen guten Shout finde. Also er hätte was.
Michael Kölner wurde auch genannt in den Spotify-Kommentaren, glaube ich.
Die Spotify-Kommentare, die es auch gibt scheinbar. Krass, okay, den habe ich nicht gelesen. Ja, Sabrina als nicht nur erste Trainerin im Profifußball, sondern auch erste Frau offiziell dann quasi als Papst, wurde auch noch reingeworfen. Aber ansonsten war das ehrlich gesagt alles so ein bisschen, ja, vielleicht haben wir nicht den perfekten Papst in den Reihen.
Vielleicht konzentrieren wir uns dann wieder aufs Fußballspielen, meinst du?
Ja.
Vielleicht war das auch einfach eine schlechte Frage.
Ja,
und für diese Kategorie bist du verantwortlich. Nee, also, gehen wir doch direkt mal in die Analyse und in die Fakten rein.
Ich muss ja auch einfach sagen, dass inzwischen eigentlich ist Blue Sky auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass unsere Fragen jetzt ganz offen sind, weil wir keine Umfragen machen können. Deswegen, ich glaube, da müssen wir uns irgendwie mal so ein Workaround überlegen. Wir müssen wieder zurückkommen zu irgendwas, dass wir einfach in Kategorien fragen können. Ja gut, aber Bino, du kannst ja schon langsam mal überlegen, was du heute dann eigentlich wissen möchtest. Sonst müssen wir uns wieder was überlegen. Und dann wird es am Ende wieder Diskussionen geben. Und das will ja keiner. Deswegen, das stellen wir aber ans Ende. Und ich hätte gesagt, wir fangen einfach mal ganz entspannt an und reden über Erwartungen, Saisonziele und wie gut sie erfüllt wurden dieses Jahr. Und wir haben ja schon in der Saisoneröffnungsfeier so ein bisschen damit gefremdelt, dass das erste Mal seit Menschengedenken der FC Ingolstadt das Saisonziel Aufstieg ausgegeben hat. Jetzt sind wir, wie viele Monate ist das her? 8 Monate, 9 Monate schlauer? 10 Monate wahrscheinlich. Eigentlich könnte man sich das auch mal merken, wenn ich vorsage, es ist noch 2 Monate bis zur neuen Saison, waren es wahrscheinlich 10 Monate. Wie nah habt ihr uns an diesem Saisonziel gesehen dieses Jahr?
Also gefühlt war man sehr lange irgendwie immer in Schlagweite, zumindest zum Relegationsplatz. Und aber man hat schon gesehen, also jedes Mal, wenn man irgendwie die Chance hatte, weil die anderen irgendwie dann auch nicht gepunktet haben und man vielleicht gegen irgendwie hintere Mannschaften gespielt hat und davon ausgegangen ist, dass man da jetzt wirklich einen Sprung nach vorne macht, dann kam das irgendwie nie zustande. Also das war, deswegen war man sehr, sehr lange irgendwie gefühlt immer nah dran, aber eigentlich, wenn man es ganz hart in der Nachbetrachtung sieht, dann war man da deutlich weg von.
Ich glaube, gefühlt nah dran ist so die richtige Aussage. Ne?
Gefühlt in Schlagdistanz. Ja? Also gefühlt immer in einer Lauerstellung oder sowas. Und ich glaube, ja, also es ist nicht so, dass du zurückblicken kannst und sagen kannst, wir waren da, das haben wir schon irgendwie im Herbst verspielt und es war dann der Abstand zu groß, so wie man sich ja dann manchmal irgendwie auch einredet. Aber im Endeffekt hättest du in den richtigen Momenten, glaube ich, dann gepunktet und wärst da dann nochmal einfach quasi zu Hochform aufgelaufen, dann wäre auf jeden Fall der Relegationsplatz machbar gewesen. Aber so insgesamt, also was ich zu dem Saisonziel grundsätzlich noch sagen will, ist halt, du hast auf jeden Fall das Gefühl gehabt, es schwebt das ganze Jahr irgendwie wie so ein Damoklesschwert über dem ganzen Verein und ja, vor allem auch der medialen Berichterstattung und so weiter. Also es wurde eigentlich immer in jedem zweiten Satz gesagt, der FC Ingolstadt, der übrigens aufsteigen möchte oder der das Ziel Aufstieg ausgerufen hat. Also ich fand, das war unglaublich präsent. Und ich meine, du hast vorher die Saisoneröffnungsfolge angesprochen, das war ja, ich glaube, wir haben aufgenommen, während quasi zeitgleich irgendwie die auf diesem Fanfest das Ziel ausgerufen hat. Also ich glaube, da wussten wir es noch gar nicht offiziell. Wir kamen aber, glaube ich, von diesem Testspiel, Bene und ich hatten da mit Didi noch kurz gesprochen und ja, waren da schon so ein bisschen irritiert darüber, dass er uns gesagt hat, ja, dieses Jahr wollen wir den Aufstieg quasi auch als Ziel öffentlich ausrufen. Und ich fand es seither halt nicht stringent, durchgehend wirklich ja, hinter diesem Ziel gestanden. Also schon von Anfang an im Endeffekt nicht dieses...
Dafür war das also, ich komme jetzt schon wieder dieses Fahrhaus, aber da ist ja dieses Selbstverständnis, da haben wir ja auch letztes Mal irgendwie noch drüber diskutiert, also es gibt dann Mannschaften, die dann wirklich oben mitspielen, die dann drüber hadern, dass du gegen Ingolstadt nicht gewinnen kannst zu Hause. Und es gibt dann den FC Ingolstadt, der sich dann bei jedem Unentschieden gegen einen Abschießkandidaten doch noch irgendwie reinreden kann, dass es eine gute Idee war und dass es eigentlich alles toll war und die Moral super war. Und wie schon sagst, also irgendwie grundsätzlich hat es nicht gepasst und auch irgendwie, man hat ja spätestens dann in der zweiten Saisonhälfte, was natürlich auch mal irgendwann klar wurde, dass wir wahrscheinlich nicht aufsteigen werden, hat man jedes Mal auch bei Sabrina in den Interviews das Gefühl, so nach dem Motto, ja, wenn mich einer darauf anspricht, ist ja nicht mein Ziel. Also es schwang immer so mit, ja, also für die Ziele ist wer anders verantwortlich, so ungefähr. Also man hat da schon sehr deutlich rausgehört, dass das jetzt nicht unbedingt mit breiter Brust durch den ganzen Verein das Ziel war.
Ich meine, und da wird es dann halt zum Problem, weil, also in der Folge sind wir auch damals darauf eingegangen und habe ich auch gesagt, also ich bin ein Freund von auch kommunizierten Erwartungshaltung, ist die Frage dann intern versus extern, ob man das dann natürlich so nach außen gehen muss, aber andererseits quasi haben wir ja auch gesagt, dass in den letzten Jahren das irgendwie so alles so ein bisschen so vor sich hingewabert ist und dann war das zumindest mal ein mutiger Schritt, aber wie ihr dann sagt, dann musst du dich auch klar an diesen Erwartungshaltungen messen lassen und wenn dann der gesamte Verein nicht dahinter steht, dann wird es halt schwierig. Und zu dem anderen Aspekt noch, also auf keinen Fall wurde es irgendwie dann schon in der Hinrunde verspielt, weil gerade wir sind ja dann in die Winterpause gegangen und haben ja dann gesagt, hey, da sind wirklich gute Ansätze sichtbar und wir sind jetzt mal wirklich gespannt mit nochmal einer Vorbereitung, irgendwie zur Rückrunde, wie das dann ausgeht oder beziehungsweise was dann auf dem Platz zu sehen ist. Und da war dann eher ja das Problem, weil hättest du mit dieser Leistung, die du in der zweiten Hälfte der Hinrunde gezeigt hast, hättest du die auf den Platz gebracht, dann wäre da auf jeden Fall auch was möglich gewesen.
Ja, man würde ja gewaltig mit übergehen. Also das ist ja, jedes Jahr redet man drüber, am Ende steigen die auf, die am stabilsten spielen die Saison. Und du sagst gerade schon ganz gut, das zweite Viertel der Saison war das, von dem wir dann irgendwie auch noch lange erzählt haben und uns irgendwie auch da eingeredet haben, dass das, also wenn wir so spielen, die Entwicklung und bladadub, dann geht da richtig was. Aber im Endeffekt ist es halt ein Viertel der Saison. Und
ja, ist ja, vor allem musst du sagen, das war dann, also was wir gehofft und erwartet haben, oder vielleicht also gehofft ist das Richtige, dass du sagst, hey, da ist jetzt eine Entwicklung sichtbar im Vergleich auch zum ersten Viertel der Saison. Und das kannst du dann eher bestätigen, muss man jetzt dann so hart im Nachhinein sagen, das war eher der deutliche Ausreißer von den Vierteln. Weil nämlich, also ich habe es mir mal, oder haben wir mal die Mühe gemacht, dann quasi in diese Viertel auch die Punkte also und die Tore zusammenzuschreiben. Also erstes Viertel, die ersten 9 Spiele, ist nicht dann ganz, ganz einheitlich, weil du musst es in 9 und 10 aufteilen, 11 Punkte in den ersten 9 Spielen. In den zweiten oder in den darauffolgenden 10 Spielen 19 Punkte. Dann wieder in den ersten 9 Spielen der Rückrunde 12 Punkte und dann wieder in den 10 folgenden Spielen darauf 12 Punkte. Also da sieht man schon, dass dieses Viertel der deutliche Ausreißer, mit Abstand der deutliche Ausreißer nach oben war.
Ja. Welches Viertel war unser Normalzustand? Das war die anderen drei alle gleich gewesen, ungefähr.
Ja, 11 Punkte, 12 Punkte, 12 Punkte.
Jetzt können wir uns die Mühe machen, da auch den Punkteschnitt rauszurechnen. 1,3 ungefähr, wahrscheinlich. Also das zeigt halt dann, glaube ich, ganz gut, wo wir am Ende gelandet sind, also mitten im Nirgendwo.
Ja, also im Endeffekt, ich glaube, das ganze Jahr auf keinem Aufstiegsplatz gestanden, in keiner Statistik irgendwo in den Top 3, außer wenn man jetzt mal die erzielten Tore irgendwie vielleicht nimmt, aber so. Halt jetzt irgendwie dieses besonders heimstark, besonders auswärtsstark, so das auch nicht. Ja, also im Endeffekt, das, was ich vorher schon gesagt habe, im Endeffekt, so dieses Saisonziel hat dann auch meines Erachtens nicht zu dem Ganzen drumherum gepasst. Also sprich, du gehst mit einer jungen Trainerin, die ihre erste Profistation hat, in die Saison. Du lässt bewusst auch Kaderplätze vielleicht frei, um der Jugend eine Chance zu geben. Du kommunizierst selber dann häufig mit, wir schauen von Spiel zu Spiel und wir wollen uns entwickeln und so weiter. Das hat halt nie meines Erachtens zu dem Saisonziel gepasst. Auch nicht die Transfers, die jetzt mit Sicherheit nicht geschrien haben, wir wollen angreifen. Oder halt insgesamt die Kaderqualität, wenn du die dann doch nochmal auch über die Saison hinweg. Ich meine, am Anfang finde ich es immer, gerade für uns, auch schwer zu bewerten. Aber du musst im Saisonverlauf dann im Endeffekt schon sagen, boah, da haben andere aber schon breitere Kader und auch in der Spitze wahrscheinlich bessere Kader. Wo du dann aber auch natürlich sagen musst, im Winter hätte man das nicht sehen können, hätte man sich da nicht an dieser Ausgangslage irgendwie orientieren können. Und dann, wenn das wirklich das Saisonziel ist und das vielleicht auch finanziell so gravierend ist, das zu verfehlen, dass man dann da nochmal nachlegt. Also ich meine, am Ende, ich habe es, glaube ich, auch hier schon öfter erwähnt, aber schau dir mal an, was Bielefeld im Winter gemacht hat nochmal. Die haben im Endeffekt, ich glaube, 3 Stürmer geholt oder so, von denen dann am Ende zwar noch einer irgendwie einen Kreuzbandriss hatte oder so, aber die haben im Endeffekt nochmal völlig aufgerüstet und ja, bei uns sucht man das bis auf eine Position vergebens und die ist halt nach hinten. So.
Ja, das ist ja vollkommen recht. Also das ist wirklich diese, und das, was jetzt alles noch frustrierender macht, was auch sicherlich dazu führt, dass das Umfeld auch noch unnötig, noch unruhiger im Endeffekt wird, ist ja halt einfach diese Diskrepanz dazwischen. Wenn du dir immer denkst, okay, ich gehe jetzt zu meinem Verein, der sich die Fahne geschrieben hat, angeblich aufzusteigen, und du siehst aber nie irgendwas davon. Klar siehst du mal ein gutes Spiel zwischendrin, aber du siehst halt nie dieses Selbstverständnis, sei es in Transfers, sei es in, wie lege ich im Winter nach, sei es in der Aufarbeitung der öffentlichen von Spielen, die wirklich, nennen wir sehr, also blamablen Spielen, aber halt auch Spielen, die irgendwie gegen die direkte Konkurrenz sind. Und da stellt sich halt immer noch die Frage, war das irgendwie eine Kurzschluss-Schnapsidee, dieses Saisonziel auszurufen? Oder was war, also warum? Sonst, weil ich jetzt auch gesagt, also du bist auch ein Fan der offenen Kommunikation oder sowas. Und wir haben uns jedes Jahr beschwert eigentlich, dass man halt nichts ausruft und in Zeiten, in denen man wirklich halt einfach Favorit war in irgendeiner Form. Und jetzt, in dem Punkt, in allen Gründen, die du vorher aufgezählt hast, Martin, warum es eigentlich dagegen läuft, warum? Ich verstehe immer noch nicht, warum wir es gemacht haben.
Also ich meine, ihr kennt das Innenleben des FC deutlich besser als ich, aber also so eine Perspektive kann ja schon sein, dass du sagst, hey, also wie erwartet, wenn du keine Erwartung klar kommunizierst, dann wabert vielleicht das alles so ein bisschen vor sich hin, und wenn du dagegen auch dir Ziele setzt und die dann auch hoch sind, dass du dann schon hoffst, dass du dann noch so einen Push bekommst, dass du so ein Team- und Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Ziel, auf das sich dann alle einschwören und einschweißen. Und also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das der Hintergedanke war, und gerade auch dann, also mit dieser Information oder mit dieser Sachlage, dass du ja sagst, irgendwann musst du eigentlich aufsteigen bei diesen Kosten, die du dann hast oder bei diesem Kader, den du hast, und dass das dann vielleicht daraus gewählt wurde, dass das natürlich in Anbetracht dessen, dass man dann auch quasi eine junge Trainerin hat und dann auch sagt, man setzt auf junge Spieler. Das ist dann wieder schon eine ganz andere Thematik, wo du dann auch sagst, oder wo ihr ja auch zu Recht sagt, dass das nicht so ganz zusammenpasst.
Ja, nein, kann ein Grund sein, aber dann wundert es natürlich, dass es nach außen so wirkt, als gäbe es dieses innere gemeinsame Ziel nicht.
Ja, es ist halt einfach mehr als nur dann zu sagen, wir wollen aufsteigen, und wir wissen nicht, wie es dazu gekommen ist, wer letztendlich das entwickelt hat, dieses Ziel, und ob das ein gemeinsamer Prozess war, aber du hast, finde ich, anhand vieler Aspekte dieses Jahr gemerkt, dass das vielleicht dann doch mehr vorgegeben war, als tatsächlich von allen geschlossen so zu kommen. Also das, glaube ich, lässt sich nicht leugnen, und insgesamt musst du schon aber auch sagen, dass die so ein bisschen die Entwicklung dann in der Saison ratlos zurücklässt, auch, also jetzt nicht spielerisch, sondern im Endeffekt auch um den Verein herum. Also du hast ja im Endeffekt schon attraktiven, spektakulären Fußball geboten. Du hast lange ungeschlagene Serien drin, aber trotzdem ist nie halt dieses Gefühl mit der FC Ingolstadt kann dieses Jahr aufsteigen, Euphorie bricht aus, die Zuschauerzahlen gehen nach oben, irgendwie aufgetaucht. Das lässt mich schon auch ein Stück weit ratlos zurück. Klar kann man irgendwie sagen, ja, das ist halt ein Prozess, der nicht nur anhand irgendwie ein, zwei guter Spiele und spektakulärer Spiele irgendwie ist, dass dann auf einmal wieder 15.000 Leute ins Stadion kommen. Aber so, ich hätte mir, glaube ich, selber erhofft, dass es ein bisschen, wenn einfach das nicht langweilige 1:0 oder 0:0 irgendwie sind, sondern halt hier einfach mal was passiert, und sei es halt, du spielst am Ende nur 3:3, sich das ein bisschen in den Zuschauerzahlen widerspiegelt, und das muss man sich eingestehen, ist halt auch nicht so wirklich passiert.
Ich muss sagen, diese Frage habe ich mir auch selber irgendwie gestellt. Dieses Jahr noch mit dem Hintergrund, dass ich glaube, also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so viele Tore irgendwie gesehen haben. Also so viele Tore geschossen und so viele Tore bekommen. Und ich glaube, es ist jetzt irgendwie, wie du es ja vorher gesagt, dieses eine Saisonviertel, das waren 6-7 gute Spiele, über die wir ja auch geschwärmt haben hier. Und auch da kam dann wahrscheinlich die Winterpause irgendwie zur Unzeit. Und dann ist dann der Ingolstädter Event-Fan, dann ist dann doch zu kalt im Ende Januar dann wieder zu kommen scheinbar. Aber jenseits dieser Spiele denke ich mir jetzt auch noch, mich hat das trotzdem gelangweilt. Also irgendwie hat mich diese Saison jenseits dieser Saison auch, ist ja auch so ein 4-4, irgendwie hat es mich gelangweilt, weil es so ein, warum kriegen wir jetzt wieder 4 Gegentore?
Also ich finde nicht gelangweilt, ist das richtige Wort, sondern es hat mich überraschend selber auf die Palme gebracht, wo ich mir davor gedacht hätte, boah, so ein spektakuläres Spiel, da verzeihe ich der Mannschaft mehr, wenn sie halt den Mut zeigt und offensiv die Buden macht, dass sie auch mal hinten eins mehr kassieren kann. Aber ich habe, und das kann man bestimmt auch nachhören, also es hat mich dann doch überraschend gestresst, muss ich sagen. Und das hätte ich von mir anders erwartet so.
Ja, aber ich glaube, auch da kommt dann am Ende dieses Diskrepanzenspiel. Weil wenn du sagst, okay, ich gehe hier in eine Saison rein, in der ich nur erwarte, dass sich Identifikation aufbaut und irgendwo wieder wir halt einfach ganz gut dastehen. Du siehst, dass sich was entwickelt und du dann sagst, okay, das ist halt mal ein spektakuläres Spiel. Und du sagst, ah, gut, ich wurde zumindest unterhalten, auch wenn wir jetzt gerade dieses Spiel nicht gewonnen haben. Aber wenn du halt dann diesen Saisonverlauf hast, wie ihn hast, am Anfang heißt es Aufstieg, du hast einen schlechten Saisonstart, dann hast du mal zwischendurch einen Punkt, wir haben ja noch nicht über spielerische Entwicklung gesprochen, sollte man vielleicht auch gleich mal tun, in dem du wirklich das Gefühl hast, hier geht was, hier passiert was. Und dann plätschert so eine Rückrunde hin und dann hast du von mir aus 300 Unentschieden in Folge gespielt und bist nicht geschlagen. Aber du hast halt, wie wir schon vorher festgestellt haben, nie das Gefühl, dass so richtig ernst ist damit, oh, uns reichen diese Unentschieden hier nicht, wir müssen jetzt diese Spiele gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen, sondern da hast du nochmal ein 4-4 und dann hast du nochmal ein 3-3 und dann verlierst du mal 0-3 zu Hause gegen Aachen. Und irgendwie wurde diese Rückrunde halt länger und länger und egal wie viele Tore da fallen, es ist halt trotzdem klar, du speckst dir dann irgendwann nicht mehr auf und keiner hat so richtig die Ambition, da noch was zu machen nach oben. Und da ist das halt, ja klar, als neutraler Zuschauer findest du das ja ganz cool, aber als jemand, der dann irgendwie sich zwischendurch mal gedacht hat, oh, da kurz vor Weihnachten, da habe ich gesehen, dass wir richtig was können. Dann, ich finde schon, mich jetzt trotzdem gelangweilt. Also nicht gelangweilt von, oh, hier passiert gar nichts, sondern von, ja, sorry Leute, also interessiert mich jetzt dann doch auch irgendwie nicht. Also schön, das 4-4. Ich weiß gar nicht, gegen war das eigentlich das 4-4. Ich hätte es fünfmal gesagt.
Viktoria Köln.
Ja,
Köln, ja, auswärts.
Ja, geil, da bin ich gecatcht.
Mhm. Ja. Ja, aber das sind ja jetzt mehrere Aspekte. Also das eine ist ja spielerisch, wo wir ja dann gleich noch drauf kommen. Und das andere ist ja, also was ihr auch beschreibt, so quasi die Entwicklung um den Verein. Und da ist ja dann, also die Frage wäre vielleicht spannend zu wissen, also wenn jetzt dann, sage ich mal, Verstetigung, also diese Punktzahl und auch quasi natürlich, sage ich mal, diese spielerische Entwicklung wäre, also denkt ihr dann, dass es die Chance gegeben hätte dann um den Verein und im Umfeld dann quasi was zu entzünden? Oder ist das einfach aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre dann schwierig?
Also ich glaube, man muss halt schon irgendwie sich in Ingolstadt auch eingestehen, dass die Zuschauer lange, lange brauchen, bis sie irgendwie dann auch ins Stadion strömen und so weiter. Und dass das wahrscheinlich auch einfach nur an Fakten und nicht an Gefühlen festmachbar ist. Also das heißt, sprich, die stehen auf einem Aufstiegsplatz, dann komme ich mal und nicht mit... Ja, die haben jetzt hier mal ganz spektakulären Fußball geboten und eigentlich sind sie ja auch ein paar Spiele umgeschlagen und sind ja auch ganz sympathische Spieler dabei. Also das holt mich wahrscheinlich mehr ab, aber da bin ich halt nicht die Masse.
Ja, da wurde immer schon mehr Glanz. Aber was definitiv in der Vergangenheit ja gesehen hat, ist, wenn der Glanz da ist, dann stehen sie halt auch Schlange plötzlich wieder. Also dann ist da plötzlich ist da... Kannst du da, weiß ich, wie viele tausend Rückrunden auch gar nicht mehr glauben. Ne? Also das Erfolg ist da, oh, schnell, ich muss Teil des Erfolgs sein. Das geht schon, nur ich glaube auch, also dafür hat es halt jetzt einfach zu lange gelangweilt, um dann innerhalb von drei Spielen, die du ja selber dann gar nicht gesehen hast, weil du nicht im Stadion warst, zu sagen, oh, da gehe ich jetzt wieder hin. Und was so klingt, aber ich glaube, das ist in England schon immer so. Also es hilft jetzt auch nicht, dass der ERC dieses Jahr mal wieder eine gute Saison gespielt hat. Das nimmt dir dann irgendwie in der Präsenz des erfolgreichen Sportvereins in der Stadt halt noch so ein Stück weg.
Ja, es ist halt auch grundsätzlich schon mal als Drittligist schwierig überhaupt irgendwie so auf der Agenda zu sein. Ich meine, schau mal in Donaukurier rein, da kommen irgendwie bei drei Seiten Sportteil erstmal irgendwie zwei Seiten Bundesliga und dann noch irgendwie ein Abschnitt über die Premier League. Und
ist ja auch vorher irgendwie über Spargelstecher reden und über, ja. Und über Maris Wörl. Ja, das haben wir ja schon zwei Seiten vorher. Ja,
genau. Marius Wörl kommt übrigens aus Wolzach, wusstet ihr das?
Ich dachte, der kommt aus Berlin. Da waren die doch jetzt alle. vielleicht ist das der richtige Punkt, um jetzt dann das mal anzufangen, was du vorher schon mal tun wolltest, Peter. Eure Erwartung vor der Saison, ich habe das jetzt bewusst mal auch so laufen lassen, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut von dem, was wir gesagt haben. Also ich habe gestern noch mal unsere Saisoneröffnungsfolge angehört und machen die du ja dann auch. Und das war dann ganz, ganz spannend, wie unsere Erwartungen vor der Saison waren. Ich spoilere sie jetzt einfach mal so, wie sie abgegeben haben. Mal erstmal nur den Platz, ohne die qualitative Einordnung. Bene, du hast damals den Zweckoptimisten wie Spiel gemimt irgendwo. Also du hast mehrfach dazu gesagt, irgendwer muss ja positiv sein, dann hast du uns am Ende auf den Platz 3 gesetzt. Martin, du warst bei irgendwie alles zwischen Platz 1 und 10 ist realistisch. Ich nehme die Mitte, ich nehme die 5 und ich hatte den besten Tipp, weil ich einfach der negativste war und habe Platz 7 getippt. Da gab es natürlich noch sehr viel qualitative Aussagen dazu, nebenher. Aber mal so jetzt einfach aus eurer Warte mal zurückgedacht. Was habt ihr euch von der Saison erhofft und was davon wurde jetzt erfüllt und was halt eben auch nicht?
Also ich glaube, ich habe mir nicht erhofft oder meine Gefühle jetzt nur daran geknüpft, ob wir auf Platz 1 bis 3 landen, sondern ich habe mir eigentlich erhofft, dass wir halt eine konstante Saison spielen, wo man eine Entwicklung sieht und sozusagen die Täler nicht so niedrig sind, die es, und das habe ich auch schon öfter hier gesagt, in 38 Spielen vermutlich in jeder Mannschaft geben wird, dass es mal ein Tal gibt. Aber ja, also ich meine, eine Entwicklung kann man natürlich auch insofern sehen, wenn man halt erstmal sehr schwach reinstartet. Ne? vielleicht hat man sie deshalb auch gesehen. Aber ja, also du hast nur noch der Erwartungshaltung erstmal gefragt. Im Endeffekt wäre es das gewesen, also konstant zu sein, sich nicht auch komplett auseinander zu dividieren, sprich Publikum und Fans, was ja in den Jahren davor dann schon auch immer mal wieder passiert ist, einfach ja, das Gefühl zu haben, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die für diesen Verein brennt und sich reinhaut. Ja, das ist so meine Erwartungshaltung.
Das ist sie erfüllt.
Also, auch wenn wieder irgendwie eine zweistellige Platzierung, ich glaube jetzt die dritte in Folge, oder? Das dritte Mal, dritte Liga in Folge mit einer zweistelligen Position. Also das hat man vielleicht gar nicht mal so auf dem Schirm. Auch das unter der Voraussetzung zu sagen, ja, der FC Ingolstadt klar will aufsteigen, ist natürlich auch nochmal eine interessante Sichtweise, finde ich, weil es hat jetzt die letzten Jahre auch nicht so unbedingt hergegeben, dass jemand danach gefragt hat, wie denn der letztjährige Elfplatzierte sein Saisonziel sieht. Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich finde, vom Gefühl her hatten wir schon schlimmere Saisons. Also wo wir dann irgendwie ja, Stimmungsboykotte hatten und irgendwie ja, du am liebsten irgendwie den Spielern an den Kopf schmeißen würdest, dass sie sich gar nicht reinhauen und so weiter. Also ich fand nicht alle schlecht in der Saison, aber es bleibt halt leider am Ende einfach irgendwie ein sehr trostloser März und April irgendwie hängen, der halt dann genau dieses tiefe Tal ist.
Weil das ist ja eine spannende Frage, deswegen frage ich auch direkt nach, weil du sagst, okay, die Mannschaft, die halt alles auf den Platz lässt und dann Gesichten. Weil irgendwie hatte ich das ja, genau das ist ja auch das Gefühl. Ich hatte nicht das Gefühl dieses Jahr, wie ich es in der Vergangenheit hatte, dass es absolute Arbeitsverweigerung ist, irgendwie du das Gefühl hast, spielt da jemand gegen den Trainer oder was immer, weil du denkst, es kann doch nicht sein, dass das ist, was jeder bringt. Nur das, was ja noch mehr, das ist ja noch irgendwie ein bisschen fataler irgendwie, dass du sagst, okay, die Mannschaft hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft, dass es da jetzt an Kampfgeist, an Einsatz irgendwie, an Wille mangelte. Aber das heißt ja, es mangelt hochgradig an Qualität, wenn du am Ende dann auf Platz 10 landest.
Das ist schon mein Saisonfazit, ja.
Schon mal gut vorausgenommen. Ja, über Qualität und den Anspruch an Kaderplanung und so kann man ja nachher noch ein bisschen sprechen. Erwähne was, wenn du zurückdenkst. Das ist gemein, ich weiß, vor allem, weil ich ein paar Zitate dann auch noch habe.
Ja, also ich habe ja da gesagt, und also wie du sagst, dann so von der Einordnung, also Top 6 muss auf jeden Fall der Anspruch sein, wenn du dieses Ziel aussuchst. Und dann muss ich schon sagen, habe ich das vielleicht auch oder habe ich das einfach zu positiv gesehen, weil ich mit der Überlegung, du gibst intern das Ziel oder intern und extern das Ziel Aufstieg aus, also du denkst dir was dabei und vor allem quasi mit der Überlegung und der Hoffnung auch, mit diesen Ansätzen, die du letztes Jahr schon auch dann ganz am Ende, also als Sabrina schon Trainerin war, dann auch gesehen hast, dass du das verstetigen kannst. So. Und ich glaube, das war auch die große Thematik einfach in der Saison, weil wie ihr sagt, also du hast ja immer wieder auch sehr, sehr gute Spiele gesehen und vor allem du hast ja, also was ja auch schon ein Problem in den letzten Jahren war, häufig ein Problem, du hast wirklich Tore geschossen so. Und auf dem hast du eigentlich gedacht, dass du aufbauen kannst. Weil dann auch mit der Überlegung, die Defensive kriegst du dann irgendwie hoffentlich schon in den Griff. Und da kommen wir halt zu der Kernthematik, dass ich sage, hey, du hast die Defensive nie in den Griff bekommen und du hast einfach 63 Gegentore bekommen. Das ist unfassbar. Das ist die fünftschlechteste Defensive der Liga und dann spielst du krass gegen den Abstieg normalerweise, wenn du nicht jetzt so viele Tore schießt. Und da muss ich schon sagen, mit diesen Ansätzen und mit dieser besten Offensive der Liga war es dann schon auch eher schwierig oder fand ich, aus diesen Möglichkeiten hast du dann auch einfach zu wenig gemacht. Und deswegen muss man dann am Ende sagen, wie erwähnt auch, selbst ausgerufenes Ziel Aufstieg, was steht am Ende? Da ist einfach eine deutlich, deutliche Differenz.
Kann man so nüchtern sagen. Irgendwie ordnet es mir gerade irgendwie so ein bisschen mehr ein, dass wir die letzten zwei Jahre auf zweistelligen Tabellenplätze waren. Ich hätte das echt nicht mehr im Kopf. Aber diese nüchtern, aber sagen,
da waren ja noch deutlich schlechtere Rückrunden, wo du in jeder Rückrunde irgendwie den Trainer gewechselt hast auch und zum Teil mehrere Trainer pro Saison hattest, etc.
Ja, ich kann aber irgendwie kurz, das fand auch interessant, was ich so erzählt habe, alles so von der Saison. Aber
ja, es ist richtig schlimm, sich diese alten Folgen anzuhören.
Ja, wobei ich sagen muss, ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich habe wirklich mehrfach gelacht. Und ich fand meine Einschätzung zu uns ganz gut.
Ich warte noch selber, ob du deinen Aufstiegstipp vorliest oder ob du den unter den Tisch fallen lässt.
Nee, da kommen wir dazu. Ich muss sagen, da muss man fair bleiben. Das war schwierig, aber ja, zu uns, ich fand es sehr witzig, wie du gesagt hast. Also, wir haben definitiv, also ich glaube nicht, wenn wir Top-3-Kader haben, ich glaube, irgendwie haben wir gesagt, nee, ich kenne meinen Verein inzwischen zu gut, ich brauche mich nicht mehr enttäuschen lassen. Ich tippe auf den Platz 7 und so im weiteren Verlauf habe ich glaube noch relativ viel darüber geredet, dass es mir eigentlich egal ist, ob wir dann irgendwie einen nicht so guten Tabellenplatz irgendwie haben. Insofern die Identifikation wieder Einzug erhält in diesem Verein, wir eine spielerische Entwicklung sehen und mir das Ganze Spaß macht.
Und wie bewertest du die drei Aspekte jetzt?
Ja, jetzt frage ich mich gerade, ob ich die drei Aspekte einfach mal kurz auch noch ins Plenum gebe oder ob ich einfach dreimal Nein sage. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, der Aspekt, der noch am ehesten irgendwie passiert ist, ist so Identifikation, weil halt jetzt ein Keidel ein Stammspieler ist, weil ein Zeitler irgendwie aufgetaucht ist, mit Max Plath halt irgendwie über weite Zeit irgendwie Stammspieler, noch einen Jugendspieler hatten.
Das hilft halt. Gül, Elias, der muss man auch mit rein.
Lechner, das sind natürlich jetzt alle, die Spieler sind es, die irgendwie in der Warteposition stehen, von denen man das Gefühl hat, damit kann sich Identifikation aufbauen. Weil bisher ist es noch, also muss ich auch mal sagen, ich glaube, Martin, du bist da irgendwie sehr unique. Oder sobald irgendwer, der mal in der die Schuhe mal anhatte, ein Trikot von der ersten Mannschaft anhatte, sagt, ist das für dich schon hier Identifikationshochburg. Ich glaube, für den Rest ist es so, ja, das ist jetzt im Weg, aber die müssen sich halt erstmal entwickeln, da muss was gehen, die müssen von der Person reifen, da muss eine Verbindung existieren, jenseits von sie spielen und dann sind wir auf einem guten Weg. Aber das sind noch zwei Schritte.
Ja, lass mich ganz kurz einhängen. Ich meine mit Identifikation natürlich auch nicht nur mit, das ist einer von uns, das sind Spieler, die hier mit uns in der Kurve gestanden sind, was auch immer. So.
Der kann die Lieder alle mitsingen, mit denen gewinnen wir die Champions League.
Sondern ich finde Identifikation an der Stelle schon auch mit, der Verein hat ein Profil, er sagt, er setzt auf die Jugend und er macht es dann auch. Und das ist schon eins der Dinge, die dieses Jahr definitiv auch erfolgt sind. Also man hatte teilweise wirklich eine sehr junge Mannschaft und es wurde wirklich vielen Leuten dann auch aus dem Nachwuchs die Spielzeit gegeben. Und
aus der Not heraus geboren?
Genau, ich würde sogar noch weitergehen zu sagen, ja, sie waren sogar an vielen Stellen tragende Stützen, was tatsächlich auch wieder die Frage halt nach Qualität des Kaders und den eigentlichen Führungsspielern aufwirft.
Um da mal einzusteigen und also irgendwie kommt es mir jetzt schon vor, ja, also und ich bin ja auch auf jeden Fall einer, der die Sachen klar anspricht und gerne auch kritisiert, aber dass bei unserer Gemengelage jetzt das fast schon zu negativ rüberkommt, weil wenn man davor gefragt hätte, also da habt ihr hier und gerade Martin immer gesprochen, was du jetzt auch erwähnt hast, hey, wann gibt's denn mal Spieler aus der eigenen Jugend? Wann wird denn mal die Chance gegeben? Wann gibt's die Chance, dass man Identifikationsfiguren auf dem Platz hat? Und dann muss man ja auch sagen, dann, also wie erwähnt, dann war immer einer der Punkte, dass wir gesagt haben, wie sollen denn da Tore entstehen? Oder, also es entstehen keine Tore oder vielleicht irgendwie ein Gewürge und dann vielleicht mal eine Standardsituation etc. Da gab es ja auch dieses Jahr Ansätze zu sehen, wo du gesagt hast, hey, das ist dann zum Teil wirklich anders als die letzten Jahre. Und was man auch sagen muss, in den letzten Jahren bist du ja in der Rückrunde komplett abgestürzt. Also wirklich komplett abgestürzt und da ging ja zum Teil gar nichts mehr und du bist dann irgendwie noch in den Abstiegsstrudel reingeraten. Also diese Aspekte sollte man auch zumindest
mal erwähnen. Das ist dieser Whataboutism, über den man immer
redet. Nein, aber...
Können wir kurz nochmal über die Identifikation weiterreden? Ich verstehe, was du meinst.
Also deswegen, um so ein bisschen diese Gegenposition einzunehmen, dass du sagst, hey, also auf diese Aspekte sollte man zumindest auch eingehen.
Ja, schon. Aber wir reden jetzt gerade erstmal darüber, was habe ich mir erwartet und was wurde erfüllt und was nicht. Und ich bin gerade bei einem von drei Punkten, der mir vielleicht erwartet. Du hast natürlich vollkommen recht. Also es gibt viele Punkte, über die man dann reden muss, die man einordnen muss, über Entwicklung reden. Aber wenn es erstmal über Identifikation geht, und wir sagen, wir haben die Möglichkeit, jetzt darauf sehr gut aufzubauen. Und Sabrina und Fabi sind sicherlich ein großer Teil dessen, der irgendwie diese Möglichkeit der Identifikation überhaupt zur Verfügung stellt. Mhm. Deswegen würde ich sagen, das ist der Punkt, der auch am ehesten von den drei erfüllt wurde. Okay, weil eben da sind Spieler in der Pipeline, die sind da, die spielen eine Rolle, die sind nicht irgendwie einfach nur aus Altersschnittgründen oder was Schnitt, wie heißt diese Regelung, dass halt da irgendwie UX-Spieler dann auf der Bank sitzen müssen, was man ja sonst irgendwie hatte, ja, irgendwer muss ja auf der Bank sitzen, sondern die sind da und die, hast du ja richtig gesagt, die spielen eine tragende Rolle. Da sind wir auf dem Weg, aber das ist für mich noch nicht, es ist noch nicht da. Das ist auch vollkommen okay. Was haben wir gerade? Sportliche Entwicklung? Den stelle ich mal wieder in den Raum. Also, wo haben wir denn sportliche Entwicklung gesehen und wo nicht? Also, ich finde, du hast halt schon gesehen, dass wir im Endeffekt in diesem ersten Viertel, um in Benes Einteilungen irgendwie zu bleiben, eine unheimliche Abhängigkeit irgendwie von Standards hatten. Also ich habe das vorher gerade nochmal irgendwie aufgemacht hier. Ryan Malone hat halt irgendwie an den ersten 9 Spieltagen 6 Vorlagen gegeben. Und war dann verletzt. Und gefühlt war es halt schon auch so ein bisschen irgendwie erzwungen, wir müssen dann auch spielerisch ein bisschen mehr machen. Und das war aber genau dann die Phase, in der es einerseits ergebnistechnisch lief, auch die Tore nur so reingepurzelt sind und das waren dann eben nicht mehr nur Standardtore, sondern ich finde, da hast du dann schon eine spielerische Entwicklung gesehen. Natürlich auch ein bisschen, glaube ich, also auch das kann man sich nochmal irgendwie nachhören, dieses 4-3 Niederlage da in Sandhausen. Gefühlt war dann die Mannschaft irgendwie emotional am Boden. Also das irgendwie einfach von der Körpersprache her das Gefühl gehabt, die sind gerade abgestiegen. Und das war aber dann bis auf eine Niederlage in Bielefeld irgendwie die einzige Niederlage bis in den Februar rein. Das heißt, du hast dann schon halt über Ergebnisse auch dir ein gewisses Selbstvertrauen wieder geholt und irgendwie Zutrauen dann in die eigenen Fähigkeiten und halt vor allem auch in deine offensiven Fähigkeiten, so wie es wirkt, weil defensiv war es jetzt eben auch weiterhin noch nicht so der Hit. Aber ich finde, da hast du schon auch... Ja, auf dem Papier, aber halt auch die Art und Weise, wie die Tore dann teilweise rausgespielt waren und mit welcher Selbstverständlichkeit teilweise Spielzüge gelaufen sind, eine Entwicklung gesehen. Was mich halt wirklich als großes Fragezeichen zurücklässt, ist, wo ist diese Entwicklung irgendwie in der Rückrunde hingegangen, weil da war dieses Selbstverständnis dann irgendwann wieder weg und es war eher dann weniger so Trust the Progress und mehr... Ja, hektisch und fuck, wir haben aber ja Rückstand auf die Aufstiegsplätze und eigentlich wollten wir ja aufsteigen und Brechstange und defensiv läuft es weiter nicht.
Ich glaube, also ein wichtiger Aspekt ist schon, dass gerade in diesem zweiten Viertel, wo wir jetzt schon häufiger darüber gesprochen haben, dass da auch zentrale Spieler quasi einfach ihre Topform hatten. Also da ein Zeidler, ein Gröning, ein Bezuschkow, ein Kanuric auch extrem wichtig. Und da hast du dann gesehen, was wenn die in Topform sind, was dann auch möglich ist, also was dann auch gehen kann. Und ich glaube schon, also das ist dann, natürlich Verletzungen gibt es immer und so weiter, aber ist schon ein wichtiger Aspekt, um diese Saison dann einzuordnen und für die Rückrunde auch, dass du dann sagst, dann waren eigentlich immer zentrale Spieler entweder verletzt und oder keiner hat fast mehr in Konstanz diese Form dieses zweiten Viertels der Hinrunde einfach erst erreicht. Da hast du dann immer wieder einzelne Aspekte gesehen, zum Beispiel auch dann wieder beim letzten Spiel da in Cottbus. Also da hast du dann gesehen, was dann irgendwie, also wie dann Kanuric auf außen einfach dann auch ein Tor vorbereiten kann. So. Also immer wieder einzelne Aspekte, aber du hast nie mehr diese Konstanz gesehen. Und die wäre aber dann auch nötig gewesen. Und das ist dann wieder ein anderer Aspekt, also Stichwort auch spielerische Entwicklung. Gegen die Top-Teams hast du im Gesamten relativ gut gespielt und auch deine Punkte geholt. Also da war irgendwie nur Bielefeld-Kryptonit, wo du 0 Punkte also aus 2 Spielen hattest. Aber Cottbus 4 Punkte, Dresden diese beiden Unentschieden, Saarbrücken 6 Punkte, dann irgendwie Rostock, okay, 3 Punkte, da hast du in Rostock nicht gut ausgesehen, aber dann quasi im Hinspiel gewonnen und Viktoria Köln 4 Punkte. Das heißt, da hast du deine Punkte geholt und hast auch immer wieder gesehen, also gerade wenn man sich da Also zurückerinnert, Cottbus musst du eigentlich dieses Hinspiel gewinnen. Dann mit der Chance, ich glaube, von Heike war es ganz am Ende. Dann Dresden, zweimal in Führung, habt ihr im letzten Podcast drüber gesprochen. Also da wäre zum Teil auch, also warst du zum Teil unzufrieden, wie das Spiel gelaufen ist, weil eventuell noch mehr möglich wäre. Aber das große Problem war ja dann, dass du gegen die hinteren Mannschaften, dass du da immer unentschieden, Niederlage und so weiter. Und meiner Meinung nach war das auch ein zentrales Thema, weil wenn du dann irgendwie, also diese Spieler, die da erwähnt wurden, Gröning, Zeidler, Kanuric, wenn du die in Topform hast, dann können die auch solche Mannschaften, gerade gegen also die hinten stehen, die sich einfach defensiv hinten reinstellen, dann ist da auch mehr möglich und das brauchst du. Und das hast du dann auch sehen können, dass das diese Mannschaft nie kompensieren konnte.
Aber ist das nicht genau Teil? Also ist eine spielerische und sportliche Entwicklung einer Mannschaft nicht eben genau auch solche individuellen Ausfälle kompensieren zu können? Und absolut. Nicht nur zu sagen, absolut. Ja, wenn Kanuric und Bezuschkow in Topform sind, dann läuft das im Mittelfeld?
Nee, absolut zu 100%. Also das ist ja der Aspekt dann, dass du das nie dann, also dass du diese Abhängigkeit, sage ich mal, oder das dann nie kompensieren konntest. Und das kannst du natürlich sagen, quasi, da fehlt dann diese spielerische Entwicklung. Andererseits musst du dann auch fragen, und das war der Aspekt von Martin vorher, mit der Kadertiefe. Das ist dann schon wirklich auch ein wichtiger Aspekt, dass du sagst, andere hatten halt eine Kadertiefe, die dann auch sowas ersetzen konnten, und die hatte halt der FC ja auch nicht.
Aber es ist natürlich auch dann wieder hinsichtlich der Nachwuchsförderung auch so ein bisschen Zielkonflikt. Also im besten Fall findest du ein gutes ausgeglichenes Gleichgewicht.
Wenn man es ja ein bisschen paradoxon ist, irgendwie ist doch auch, dass die Phase, in der wir wirklich besonders gut waren, besonders gut entwickelt gesehen hast, die Phase war bei den meisten Verletzungen, oder? Das war doch, also da war doch ein Mensch, da war doch die halbe Mannschaft verletzt in diesem zweiten Viertel der Saison. Und dann war doch genau dieses Time to Shine der jungen Spieler, weil der Rest verletzt war. Und das ist ja auch so, wenn wir jetzt sagen, okay, es liegt daran, dass einige Schlüsselspieler nicht kompensiert werden konnten, aber die Phase, in der wir am besten waren, war die Phase, in der auch einige vermeintliche Schlüsselspieler einfach nicht zur Verfügung standen.
Ja klar, auf jeden Fall. Also in der Phase war, glaube ich, Kostli. Also der war da halt auch nicht zur Verfügung, und wo du ja schon sagst, der ist normalerweise ein absoluter Leistungsträger. Aber ich glaube halt, also dass wir, wovon wir dann ja sprechen, von den Offensiven auch, und also dass man sagt, wie kommt man zu der Torerzielung? Und das hast du halt dann gemerkt, weil nämlich da kommen wir ja dann später noch drauf, also sei es Neuzugänge, sei es, also wie man die bewertet, aber das hast du dann gemerkt, Heike, Borkowski, also etc., dass es da dann schon in der Offensive sehr, sehr dünn wurde.
Und gleichzeitig hast du halt aber auch dann in dieser Rückrunde, als dann ja, die sieglosen Spiele kamen, dieser unsägliche März und April, ist halt dann genau auch die Zeit, wo Gröning ausfällt. Also
das kommt natürlich auch noch hinzu. Also
ja.
Man weiß es nicht, man kann nur spekulieren, wie es quasi mit Gröning gelaufen wäre. Aber es ist ja auch nicht so, als hätten wir jetzt diese Spiele alle gnadenlos verloren, sondern da waren ja schon noch Spiele dabei, wo du dir gedacht hättest, ja, die sind halt eng und in einer anderen Konstellation, in einer anderen Formphase der Saison hätten wir die wahrscheinlich auch auf unsere Seite gezogen.
Und vor allem musst du dann auch sagen, natürlich, also du hast deutlich weniger Tore in der Rückrunde geschossen als in der Hinrunde, 43 versus 29, aber du hast ja schon auch immer noch deine Tore in den meisten Spielen geschossen und dann, aber du bekommst halt hinten immer diese Gegentore und das musst du auch sagen, das hast du halt nie rausbekommen. Ich meine, wenn du auswärts bei Dortmund 2-3 Tore schießt, dann muss das reichen für einen Sieg. Wenn du zu Hause gegen Hannover 2-3 Tore schießt, dann muss das auch reichen für einen Sieg. Und da kommen wir halt dann zu dem zweiten Aspekt und der ist dann meiner Meinung nach fast noch wichtiger, weil, also wie erwähnt, es ist immer eine Plattitüde und klingt so blöd, aber wirklich, wenn du aufsteigen musst, dann geht es eigentlich nur über eine vernünftige Defensive. Und da bist du halt nie reingekommen. Und weil nämlich auch von den Gegentoren in der Hinrunde hast du 33 Gegentore bekommen, in der Rückrunde 30. So, also da war nicht diese Weiterentwicklung sichtbar, weil die hätte dich dann, hättest du die Defensive weiterentwickelt, die hätte dich dann auch über solche Phasen mal retten können.
Ich meine, bilde ich mir das ein oder war das so nicht auch so ein Testrot-Interview, bei dem man dann irgendwann gesagt hat, dass wir so schlecht in die Rückrunde gestartet sind, weil wir gedacht haben, ja, wir arbeiten lieber in der Defensive und vernachlässigen unsere Offensive. Hätte man mal lieber so weitergemacht wie vorher? Oder irgendwas?
Weil das ist ja genau das. Könnte auch gerannt sein, aber also es ist ja eh auch halt irgendwie lustig, dass wir uns ja so ein bisschen einreden, dass wir so schlecht in die Rückrunde gestartet werden, aber im Endeffekt hast du ja trotzdem da nochmal irgendwie 5 ungeschlagene Spiele.
Ja, aber klar, fehlen da auch dann irgendwie. Ja, aber ungeschlagen, das ist ja, und dann kommen wir, da schließt sich doch genau der Kreis. Wenn du dir, und in diesen 5 ungeschlagenen Spielen hast du dir immer noch eingeredet, dass du 5 ungeschlagene Spiele hattest. Aber dieses 3 Millionen Unentschieden spielen, dann steigst du halt nicht auf. Und sich dann eben immer zu sagen, und das ist ja halt genau das Thema. Du hast im Start in die Rückrunde, hast du plötzlich jegliche Entwicklung vermissen lassen, dann hast du zwar wieder mal unentschieden gespielt, gleichzeitig wird dein Abstand nach oben größer. Aber du kannst dir immer einreden, naja, aber wir haben ja nicht verloren. Und es gab aber nie diesen Punkt, wenn du gesagt hast, irgendwie nach außen gemerkt hast, dass klar ist, wenn wir hier 4-mal unentschieden spielen, steigen wir nicht auf. Unentschieden im Aufstiegskampf ist quasi verlieren. Außer du spielst unentschieden gegen Dresden. Und das ist ja genau das.
Und das war ja gefühlt auch eine Niederlage dann. Aber also, wenn du irgendwie einen Knackpunkt auch suchst, dann ist es meines Erachtens irgendwie das Heimspiel gegen Stuttgart 2, wo du in der ersten Minute in Führung gehst, Stuttgart 2 wirklich gar nichts auf den Platz kriegt und Gröning noch diesen Elfer verschießt und du dann am Ende 1-1 spielst. Also, weil das ist halt einfach offensichtlich zu wenig, wie du sagst. Und du hättest es so einfach auf deine Seite ziehen können und dann einfach diese 3 Punkte und wenn es halt nur ein Arbeitssieg 1-0, 2-0 irgendwie ist. Und du hast es aber wieder nicht geschafft, zu 0 zu spielen. Du hast vorne eben auch nicht die Durchschlagskraft gehabt, die du brauchst dann. Und danach, ja, geht es halt dann noch irgendwie dahin. Und klar ist diese 7-sieglose Serie dann nochmal richtig hart und die hat uns halt dann auch tabellarisch nochmal einiges gekostet, dass es jetzt halt auch in der Endabrechnung so aussieht, wie es aussieht. Uns wahrscheinlich auch nochmal finanziell den einen oder anderen Euro irgendwie durch die Lappen gehen lässt, von der DFB-Pokal-Qualifikation mal ganz abgesehen. Aber ja, vielleicht dürfen diese 7 Spiele, beziehungsweise halt, ja, wahrscheinlich dann auch ein bisschen ausgedehnt, ihr habt schon recht, in der Rückrunde nicht über alles irgendwie hinwegtäuschen, dass jetzt alles schlecht gewesen wäre.
Ich meine, wenn du die ersten 5 Spiele, diese ungeschlagenen Spiele hast, mit der Voraussetzung, ey, wir wollen eine ordentliche Saison spielen, irgendwie im oberen Saisondrittel dabei sein, ja, okay, passt schon, ja, aber wenn du sagst, ich will aufsteigen, wir gehen ja in der Winterpause, und das muss man ja auch noch, das muss man alle in Perspektive setzen, du gehst in eine Winterpause, bei der du in Schlagdistanz bist. Du weißt, die Hinrunde war durch den Start nicht ganz gut genug, aber du bist auf einem guten Weg. Du legst im Winter nicht nach personell und startest in eine Rückrunde, in der du immer noch das Ziel hast, aufzusteigen. Und dann einen Unentschieden nach dem anderen zu spielen und dann langsam den Anschluss abreißen zu lassen, ist halt einfach eine scheiß Rückrunde. Und dass dann irgendwann, als es vorbei war, wir dann nur ein Spiel nach dem anderen verloren haben, das ist ja dann irgendwann auch egal. Also egal ist
ja, es nicht,
aber das ist dann schon verloren.
Aber nochmal, um auf dieses Stuttgart 2-Spiel zurückzukommen, da hattest du ja davor schon irgendwie so, jetzt nicht die beste Stimmung, da waren nicht viele Leute da oder so, aber das war ja im Endeffekt das Spiel, wenn du das gewonnen hättest, wärst du auf dem Relegationsplatz gestanden. Also du hast ja noch nicht mal abreißen lassen.
Ja, vor allem, also das ist wirklich ein guter Punkt oder gutes Spiel da rauszunehmen, weil nämlich das steht ja auch symptomatisch für noch ein, zwei andere Sachen. Also diese ganzen Spiele gegen die Zweitvertretung, also eigentlich, also jetzt mal vielleicht, also mit der Ausnahme in Hannover, also da, wo du wirklich 4-0 komplett also dominiert hast, aber dann allein, dass du in der Rückrunde gegen die drei Zweitvertretungen jeweils nur einen Punkt holst und also gegen Stuttgart zu Hause, wie es Martin gesagt hat, aber dann auch in Dortmund, dann auch also zu Hause gegen Hannover, da hast du ja so wirklich also die Punkte fast, also muss man wirklich sagen, erst hergeschenkt, weil mit diesen individuellen Fehlern oder wie du jetzt sagst, bei Stuttgart da irgendwie, also wo du führst direkt, dann hast du es noch, dann musst du doch von so einer Mannschaft, die aufsteigen will auch und mit der Erfahrung, klar, junge Spieler, aber gegen so einen Gegner erwarten können, dass sie das Spiel dann souverän gestaltet. Und das war halt nicht der Fall und nie der Fall.
Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, den hatten wir auch schon mal. Das ist gut, dass du es nochmal sagst. Ich finde, gegen zweiten Mannschaften mit dem Selbstverständnis, das du haben musst, dieses Spiel musst du erstens sehen, sonst musst du die halt über Physis halt auch einfach gewinnen. Gut ist. Also, wovor haben wir denn da Malone, Lorenz, Zidovic, da einen Testo, einen Besuschkow, einen Fröde, einen Gröning verletzter, aber du hast ja lauter so Kanten, die uns ja auch ermöglicht haben, gut zu sein in Standardsituationen. Und da musst du doch es einfach schaffen, allein darüber schon die Oberhand zu gewinnen in so einem Spiel und dir nicht den Schneid abkaufen zu lassen über irgendwie hektisches Spiel, über individuelle Fehler, über irgendwie dann kleine Kleingeschichten. Und du musst ja noch dazu sagen, wir hatten in den letzten Jahren ja mal in Freiburg 2 und Bayern 2, die richtig überperformt haben. Diese 3-2-Vertretungen haben ja wirklich überperformt. Das kommt ja dazu. Klar läuft da mal ein.
Ja, vor allem musst du sagen, also war ja nicht nur das, also ich habe eine relativ coole Erinnerung auch an das Auswärtsspiel bei Stuttgart 2 und so weiter, wo du komplett gar nie in das Spiel kamst und das ist halt schon einfach bitter, weil nämlich, also man sieht ja, wo diese Zweitvertretungen dann auch letzten Endes in der Tabelle gelandet sind.
Ja, aber vielleicht mit dem letzten, vielleicht noch zur Entwicklung, weil du hast ja vorher zu Recht gesagt, das ist ja nicht alles schlecht, weil wir haben jetzt mal am Rand erwähnt, aber diese Standardstärke, die wir hatten, das ist ja schon auch, also die fällt jetzt auch nicht vom Baum. Also wir haben ja sehr viele Standardtore gemacht und das ist auch erstmal eine Errungenschaft. Irgendwie, natürlich kann man, wir haben es mal belächelt und mit diesen Einwürfen und wie kann das eigentlich sein, dass irgendwie dann sich kein Gegner darauf einstellen kann. Aber irgendwas scheinbar ja auch richtig zu machen. Also deswegen, dass wir so erfolgreich sind nach Offensivstandards, ist erstmal eine gute Entwicklung.
Auf jeden Fall muss man sich nicht dafür entschuldigen. Ne? Also das ist, und es ist auch nicht selbstverständlich und es ist auch nicht nur, also ich glaube, es ist schon noch Teil des modernen Fußballs irgendwie einfach das zu nutzen. Also es ist jetzt nicht nur, was ein Drittligist macht, sondern im Endeffekt hast du das schon auch in höheren Ligen gesehen und ich glaube, was nicht vor ein paar Jahren irgendwie in der Presse, Liverpool hat einen Einwurftrainer und so Zeug. Also im Endeffekt, ja, da haben wir schon.
Absolut. Also gerade sage ich mal, wo das Spiel immer mehr im Detail analysiert wird und immer mehr auf verschiedene Aspekte also eingegangen wird, ist natürlich Standard noch so ein Thema, auch die verschiedensten Situationen, wo du sagst, hey, du kannst vielleicht dann noch was rausholen. Und also man muss sich da auch auf keinen Fall für entschuldigen. Und wichtig ist halt, dass es nicht nur die Standardtore sind, dass du nicht nur von den Standardtoren abhängig bist, weil dann wird es auch schwer, weil dann können sich relativ einfach auch irgendwann Gegner drauf einrichten.
Ja, es gab eine sehr interessante Compilation auf Insta irgendwo, das mit allen Saisontoren der FC Ingolstadt einfach direkt kurz getaktet ineinander geschnitten. Sehr interessant anzuschauen, weil das ist, du siehst in dieser Compilation diese vier Saisonviertel irgendwie. Also das erste Viertel der Saison sind nur Kopfballtore. Dann kommt ein Viertel der Saison, in der halt wirklich, du siehst halt sehr viel einfach Pressing-Situationen und einfach auf dem Fuß rausgespielte Tore zwischendrin. Und dann so eine Saison, in der halt irgendwie viel so Graupentore passieren. Und am Ende tatsächlich, irgendwie das letzte Saisonviertel, kommen auch nochmal sehr viel Kopfballtore. Also Malone und so Geschichten. Also das ist wirklich, wenn du so einen Schnelldurchlauf durchkaust, hast du so einen Berg Kopfballtore, dann passiert irgendwie relativ lange nichts mit Kopfballtoren und am Ende nochmal. Also es ist auch da, die Art der Tore ist da sehr saisonal gewesen dieses Jahr. Mhm. Kann ich sehr empfehlen.
Interessant eigentlich.
Ist ganz cool zu sehen. Wir haben ja sehr viele Tore geschossen auch, also geht ein bisschen. Also sehr schnell geschnitten. Also von dem her, das ist ein Real. Wie lange soll es dauern? Aber schon auch interessante der Tore. Da werden noch ein paar Themen. Vielleicht sollte man sich jetzt schon überlegen, ob man das mit den Awards irgendwie zeitlich trennen.
Ich glaube auch, das hätte vielleicht eine eigene Folge verdient.
Ja, also sorry, dass wir euch am Anfang wieder falsch informiert haben, aber vielleicht trennen wir es in zwei Folgen und ihr müsst ein paar Tage warten, aber die Sommerpause ist ja lang genug. Ist ja kein Thema. Aber wir haben ja noch ein paar Dinge, deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt hier einfach weiter und weiter und weiter. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen Problemstellen im Kader. Aber ich glaube, da haben wir relativ viel ja gerade drüber sinniert. Also wir haben ja gerade schon gehabt, also auf einem anderen Meta-Level, aber die Defensive ist halt wirklich über das ganze Jahr hinweg nicht stabil geworden. Wo macht er das fest? Dass das, also ist das einzelne Bestandteile der Mannschaft? Ist es in jedem Verteidigung? Ist es das Gesamtkonstrukt? Ist es, was ist, ist es der Torwart? Ist es alles?
Also ich tue mich auch unglaublich schwer, das irgendwie festzumachen. Also weil du hast jetzt nicht, finde ich, diesen einen Spieler, wo du irgendwie schon, wenn du den Namen in der Aufstellung liest, irgendwie die Augen verdrehst oder irgendwie dir ständig denkst, ja, aber warum spielt denn der und der nicht? Und warum spielt der und der immer vor allem? Also so war es ja nicht. Und also du kannst ja wahrscheinlich auch jeden Einzelnen irgendwie in dieser Viererkette rausnehmen und sagen, dem wirfst du jetzt nicht per se vor, dass er eine unglaublich schlechte Saison gespielt hat. Nee. Aber trotzdem, ja, ich meine, wir haben in der Vergangenheit schon oft drüber geredet, Simon Lorenz ist das Herzstück dieser Abwehr, auf den wird gebaut. Aber die Zahlen sprechen halt nicht die Sprache, dass es so super gut funktioniert.
Ja, und das sind wir absolut bei diesem Thema, wo du sagst, du hast die erfahrenen Spieler geholt, Fröde, Lorenz, Malone, und die sollten dir die Defensive stabilisieren. Und das haben sie halt einfach nicht erfüllt. Also in der Konsequenz, weil du musst ja schon sagen, also andererseits, wo du sagst, hey, also irgendwie sogar gerade Linksverteidigerposition, klar, Keitel hatte auch mal dann irgendwie den ein oder anderen Fehler drin, da musst du ja sagen, hey, das sind auch Spieler, die du so gar nicht auf dem Schirm auf der Position hattest, also haben dann eine vernünftige Saison gespielt und eine gewisse Entwicklung gemacht. Oder auch Svetinovic, musst du ja sagen, der war dann eigentlich der konstanteste Innenverteidiger. Und also da liegt dann für mich das Problem, wenn du die Säulen, auf die du setzt, mit der Erfahrung in diesem zentralen Teil der Mannschaft, dann die Erwartung nicht erfüllen können. Und die haben sie nicht erfüllt. Das ist das zentrale Thema meiner Meinung
nach. Ja, und gleichzeitig musst du halt dann auch die Außenverteidigerpositionen. Linksverteidiger haben wir uns seit Jahren schon irgendwie die Frage gestellt, die ist jetzt im Endeffekt durch Felix Keitel das ganze Jahr besetzt worden. Der hat sich da gut gemacht. Trotzdem auch mal bei der einen oder anderen Gegentorentstehung finde ich ihn nicht ideal. Und das ist halt wirklich weiterhin die Frage, kann das die Lösung sein, dass du quasi einen Rechtsfuß, der eigentlich im zentralen Mittelfeld zu Hause ist und da auch, finde ich, einen guten Job gemacht hat oder eine Daseinsberechtigung hat, dass du den nach links hinten stellst, nur weil du dir, weil du es einfach ums Verrecken nicht schaffst, irgendwie einen Linksverteidiger zu verpflichten, der da Stammspielerpotenzial hat.
Ja. Ich bin bei so jungen Spielern ja immer der Meinung, man darf halt nicht zu eingefahren drüber nachdenken, wo der zu Hause ist. Ja, also es ist ja vollkommen legitim zu sagen, na gut, der hat in der Jugend halt in der Mitte gespielt und bei uns zwei Spiele und dann ist es jetzt trotzdem nicht, dass die Entwicklung da vorbei ist. Und deswegen finde ich grundsätzlich, bin ich da sehr neutral, ob der jetzt dann nach links gezogen wird. Aber naja, das Rechtsfußthema ist sicherlich irgendwie immer ein Thema, das kannst du wahrscheinlich in Mannschaften, die das anders gestalten können und der dann halt irgendwie sehr viel in die Mitte zieht, natürlich auch irgendwo ganz gut nutzen. Aber bei uns ist es wirklich eher eine Notlösung. Und ja, ich finde, er hat es sehr, sehr, sehr ordentlich gemacht vor den Hintergründen. Und ich finde, er war auch der stabilste Linksverteidiger, den wir eine Weile rumlaufen haben. Aber ja, wie schon gesagt, also genial ist es, das ist halt nett. Also es ist nicht so unglaublich wendig und da ist immer schnell mal einer vorbei. Aber das hat man mit anderen halt eben auch schon. Weil für die Zukunft sehe ich es überhaupt nicht als Dauerlösung. Aber ich finde jetzt für dieses Jahr, ist es genau wie du sagst. Also irgendwie sind sie alle, wenn man sie ineinander stellt, denkt man sich alle so, ja, man hat schon gepasst, dann hat das gepasst, dann hat das gepasst. Das ist keiner Totalausfall. Und auch in keinem Lauf links, das ist weit weg von einem Totalausfall. Aber halt, wenn alles halt auf 80% spielt,
Ja, also ist genauso gut. Ich meine, jetzt haben wir über Keil geredet, da musst du eigentlich auch über Kostli auf der anderen Seite reden, der halt eine ganz andere Ausgangslage da im Endeffekt hat. Ich glaube, den haben wir in der Saisonvorschaufolge irgendwie als sogar als Schlüsselspieler irgendwie bezeichnet. Und man muss halt im Rückblick jetzt schon sagen, also es war maximal eine okaye Saison von Kostli.
Na, er hat lange verletzt. Ja. Aber dann auch über weite Strecken der Saison, das ist immer letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl.
Also nicht, ich hatte, mehr, nicht mehr der Alte geworden.
Ja, also ich habe auch, also es ist von außen immer rein interpretiert, aber es hat zwischendurch in der Saison schon echt gedacht, also richtig Bock hat er nicht mehr. Also das Gefühl, dieses Kostli trabt halt irgendwie in Rückwärtsbewegung eigentlich mehr, als er sprintet. Das hat sich zwischendurch mal wieder irgendwie gebessert, aber ich fand, das war halt mal von der Intensität anders. Und da, ich meine, er lebt halt von der Intensität, weil der läuft halt einfach hoch und runter. Es gibt keinen Morgen, das macht ihn halt stark. Wir können immer noch darüber diskutieren, das haben wir ja schon oft genug gemacht, ob das eigentlich einer von der Fünferkette rechts wäre. Und wir haben halt das nicht. Und das ist uns dann vielleicht manchmal um die Ohren geflogen, dann in die andere Richtung. Aber wenn er halt das Tempo geht, wie er in den letzten Jahren gegangen ist, dann kannst du das ja gut kompensieren. Aber wenn er dann halt das wissen lässt, nach hinten zu gehen, dann wird das halt schwierig. Also wenn du dann sagst, okay, ich habe einen offensiven Rechtsverteidiger, der dann einmal im Rückwärtslaufen nicht ganz so schnell ist, tut das halt weh. Und ich finde auch, also das ist im Vergleich zu letztem Jahr Kostli, ist das nichts gewesen dieses Jahr.
Ja, absolut. Und vor allem, wenn du das dann hast, also dass du sagst, hey, das sind wir wieder bei dem Thema, die erfahrenen Spieler, von denen du die Erwartungen hast, dass die Schlüsselspieler sind, dass die dann nicht liefern oder nicht in der Konstanz liefern, dann hast du ein Problem. Also wie erwähnt, also bei Keidel, ja klar, ist das jetzt, gibt es da bessere Linksverteidiger, aber für das, also dass damit nicht geplant wurde und wie dann auch die Rolle besetzt wurde, sage ich, hey, das passt dann einfach. Klar, für die Zukunft muss man dann schauen, aber meiner Meinung nach sind die anderen Positionen das Thema in der Abwehr, weil nämlich, das ist ja dann so, wenn du einen Verbund hast, der funktioniert, dann ist es auch so, dass du dann so einen Spieler auf einer neuen Position auch leichter integrieren kannst, als wenn du sagst, du hast insgesamt schon eine instabile Abwehr, die dann nie so richtig funktioniert.
Ja. Und ich glaube, das ist halt das, wo es ein bisschen rumdrehen. Also das zentrale Mittelfeld ist es halt irgendwie nicht das, was man sich von einem Juschkow-Röder erwartet. Oder? Also wenn wir über Stabilität reden, habe ich mir mehr vorgestellt. Also von Fröde sowieso, Besuchskopf ist ja auch also okay. Aber da, vor allem in der jungen Mannschaft, das ist so ein erfahrenes Zentrum, da müsste für mich halt einfach mehr Stabilität ausgestreut werden. Ich meine, wir kommen ja ganz zu einem Punkt, also ich erinnere mich an die eine Diskussion von, keine Ahnung, welches Spiel es war, aber in dem ich mich über Max Blatt aufgeregt habe, du dich über Fröde aufgeregt hast, aber im Endeffekt ist es halt dieses, keiner zieht dieses taktische Foul. Und dann ist es aber genau so dieses, da muss deine scheiß erfahrenen Spieler ein bisschen dieses taktische Foul da ziehen und gut ist. Ja, und dass Max Blatt das nicht tut. Was ist Blatt überhaupt?
Ich glaube, Decker vielleicht sogar.
Decker war es. Das ist halt so dieses, genau, das, ich meine, dass der junge Spieler ist dann irgendwie versäumt, ist hingestellt, aber irgendwie, dafür habe ich die erfahrenen Spieler da irgendwie, dass die den Laden zusammenhalten und halt einfach für die Stabilität sorgen. Das ist ein Beispiel, aber irgendwie ist es für mich immer noch nicht am Laufen da in der Mitte. Und das ist das Gesamtding. Also wenn halt irgendwie die zentrale Mittelfeld irgendwie so, ja, passt schon, 80% ist und Rechtsverteidiger 80% ist, Linksverteidiger 80% ist, Innenverteidiger 80% ist, Torhüter in der Rückrunde 30% ist, dann, ja gut, also dann ist es halt nicht wie früher, weil früher haben wir immer gesagt, was für individuelle Fehler, wo sind sie überhaupt? Das ist halt irgendwie immer so. Ich finde das dieses Jahr gar nicht. Ich finde es seltener dieses Jahr, dass man sagt, oh, was ein individueller Bock, als wir es in der Vergangenheit mal hatten, sondern das ist eher so ein, ja, eigentlich geht das zu einfach bei uns. Dann, wir können ja über die Rückraumabdeckung diskutieren und so Geschichten, aber es ist einfach so grundsätzlich zu einfach geht, durch unsere Innenverteidigung einfach durchzumarschieren und das so zu machen. Und weniger sagen, hey, ja, da hat jetzt XY am Ball vorbeigetreten. Gut, als Defensive ist mehr so ein Gesamtkunstwerk.
Ja, wird halt im Hinblick auf die neue Saison schon spannender, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt da irgendwie 4 Positionen ersetzen müssen. Das ist ja auch nicht, was wir jetzt gerade bewertet haben, aber wie man diese Schwachstellen dann schließen will, wird schon spannend.
Ja. Ja, schauen wir nochmal nach vorne. Also nach vorne meine ich in die vordere Position. Ist ja auch spannend. Also wir haben ja zwischendurch echt ziemlich viele Stürmer. Das ist jetzt sehr durchwachsende Saison für die vielen Stürmer, würde ich sagen. Oder? Also wir haben viel vorne, aber so richtig in Erscheinung getreten ist natürlich Gröning mit fast 20 Toren. Zwischenzeitlich Zeitler. Und Testrot halt auf einem Testrot-Niveau. Also irgendwie immer so da und immer auch ganz okay und auch irgendwie ein Motor, aber halt jetzt auch nicht der Stürmer. Und alles Weitere ist, kannst du wirklich abschreiben. Also die Lisa heißen Borkowski und Heike und Christensen. Also das ist ja Randnotiz. Heißt.
Ja, vor allem muss man ja dann auch sagen, mit welchen Erwartungen die auch verpflichtet wurden oder wie dann auch zum Teil das am Anfang der Saison war. Also gerade wo wir da von unserer Folge vor der Saison gesprochen haben und quasi auch von dem Testspiel davor, da hat Borkowski auf jeden Fall noch quasi in der Anfangself gestanden und ich meine auch in den ersten Spielen quasi der Saison, also da musst du ja schon sagen, der hat jetzt fast gar nicht mehr gespielt. So. Und dann auch Heike, wo du verpflichtet hast, wo du sagst, der hat Cottbus zum Aufstieg geschossen, auch jetzt eine Mannschaft, die jetzt quasi in der Saison also Vierter wurde, auch da kam nichts. Und dann sind wir wieder bei dem Thema halt, also Gröning natürlich, der hat sich da sehr, sehr positiv hervorgetan und gerade in der Kombination mit Zeidler. Aber dann wurde es halt dann dünn bei dem, was danach gefolgt ist. Und wenn du jetzt sagst, also offensiv, dann musst du natürlich auch auf jeden Fall Kanusic noch mehr mit einbeziehen. Und da siehst du auch ja, was der für Anlagen hat. Und da haben wir jetzt ja auch schon häufiger gesprochen, also was der eigentlich machen kann, gerade auch in dieser Liga. Und da waren sehr, sehr positive Phasen, aber dann auch, also in dieser Phase, wo wir jetzt gerade von der Rückrunde gesprochen haben, da war dann halt so jemand auch nicht da. Und natürlich, also wie erwähnt, also die Verletzungsthematik, darüber haben wir schon gesprochen, aber dann, also das ist halt so, weil nämlich auch was dann danach auf den Außen, zum Beispiel auch Kopacz und so weiter, also da haben wir auch in den letzten Jahren schon drüber gesprochen, da waren auch immer mal wieder Ansätze, aber auch in dieser Saison musst du sagen, also viel zu wenig oder sehr, sehr wenig sichtbar.
Ja, ich meine, du hast es ja gerade schon mal angesprochen von den Erwartungen derjenigen, die so gekommen sind. Vielleicht gehen wir an der Stelle einfach mal irgendwie über in die Neuzugangsbewertung, ja, was letztes Jahr passiert ist, weil das ja auch was ist, weil wir dieses Jahr relativ oft auch schon drüber sinniert haben, was ist da eigentlich eingeschlagen und was nicht. Und wir können ja einfach mal von oben nach unten hier durchgehen. Also, du hast gerade schon erwähnt, Tim Heike ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass wir letztes Jahr mit Yannick Mauser eine sehr ähnliche Verpflichtung hatten. Irgendwie bei jedem so gewesen, oh, das wird der Nächste. Heißt, er hat natürlich jenseits dessen, dass er mit viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, auch ein bisschen unglücklichen Stand gehabt dadurch, dass wir alle dachten, ja klar, natürlich, der macht jetzt hier 20 Buden, gar kein Thema. Aber wenn ihr mal sagen würdet, ihr müsstet von 1 bis 6 diesen Transfer bisher bewerten, also Schuhnoten,
4.
Ja, ich bin auch geneigt, ihm wahrscheinlich noch keine 5 irgendwie zu geben, weil man dann vor allem in der Rückrunde hat er dann schon auch ein paar Startelf-Einsätze gehabt. Klar, ich glaube unterm Strich 2 oder 3 Tore, weiß es nicht genau. Viel zu wenig, natürlich. Ich glaube aber auch, dass er vielleicht ein bisschen Anlaufzeit noch irgendwie braucht und würde ihn jetzt für nächstes Jahr noch nicht komplett abschreiben.
Ja, ich glaube, genau, wenn man trennt, man sagt, der Transfer, das ist halt irgendwie, hätte auch jetzt gerade 4 für mich, weil du halt irgendwie sagst, naja gut, vielleicht haben wir auch ein unfaire Erwartung gehabt irgendwo und da ist ja noch Zeit. Wenn man jetzt nur die Saison bewerten würde, ist das natürlich eher ungenügend, was da passiert ist bei ihm.
Ja, also es ist halt einfach schwierig dann auch in einer Saisonphase, wo halt einfach dann sich Gröning und Zeidler gefunden haben und das gut harmoniert, dann irgendwie noch für ein paar Schlussminuten oder so reinzukommen und jeder hat irgendwie so auch ein Auge auf dich oder andersrum dann reinzukommen, wenn es quasi eh schon schlecht läuft, ist auch immer eine undankbare Aufgabe. Gleichzeitig, also finde ich, ist er halt in den Spielen, wo er gestartet ist, was durchwachsen. Du hast aber teilweise schon noch erkannt, dass er irgendwie auch im Anlaufverhalten oder so eine gewisse Rolle hat, die vielleicht jetzt nicht jedem auffällt, aber die er eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat.
Ja.
Also von mir
ist kommt. Ich meine, wir kennen ja auch, wie das bei Stimmen irgendwie wie so ist. Also wenn er halt kein Selbstvertrauen da ist und dann die Spiele, ja, da hat er dann halt, das war das Spiel gegen Cottbus, das erste, das wäre ja irgendwie klar gewesen und dann hat er die Riesenchance und dann vergibt er die und dann ist es halt so,
ja,
ich meine, da kommst du halt auch in kein gutes Fahrwasser irgendwo rein. Ja, wir hoffen auf die Zukunft, sagen wir mal so. Hoppe. Schwierig.
Ja, kann man ja nicht bewerten, hat ja kein einziges Spiel gemacht.
Schwierig zu bewerten. Aber da kann man ja auch nicht, da wo man dann, kann man auch nicht so unglaublich viel fühlen in manchen Momenten. Niklas Düring, wenn wir schon über wenig Spiele reden, das ist halt auch, oder?
Ja, ist ja am Anfang irgendwie auf links dann gestartet, oder? Zum Teil. Ja. Also bevor Keitel dahin gewechselt ist, hat sich dann auch verletzt und so ein bisschen ins Ausgeschossen und ist dann irgendwann auch an Keitel halt nicht mehr vorbeigekommen gefühlt. Aber also ich erinnere mich schon auch noch, oder beziehungsweise, weil ich gestern gehört habe, die Saisonvorschau-Folge, da haben wir auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auf, ja, der hat auch noch offensiv irgendwie ein paar Scorer irgendwie drin gehabt. Da war jetzt auch nicht so wirklich viel zu sehen. Also insofern, ja, er ist als junger Spieler gekommen, ich glaube nicht jetzt unbedingt als, der muss sicher Stamm spielen, wobei dann weiterhin die Frage ist, wer war denn für links eigentlich ursprünglich eingeplant?
Guevara.
Ich glaube nicht. Also Guevara war der ganz klare Plan, den im Sommer zu verkaufen. Und wird es vermutlich auch dieses Jahr wieder sein, weil der Mensch ja offenbar irgendwie 10-Jahres-Vertrag oder so hatte. Also, ja.
Ja.
Deswegen Düring, aber man kann jetzt dem, glaube ich, nicht so viel vorgeworfen. Also das wäre für mich ein klassischer Vierer, ehrlich gesagt.
Ich finde, alles, was halt irgendwie stark von Verletzungen geprägt ist, kann man immer so sehr schwer irgendwie im Vorwurf machen. Ja. Ja, jetzt dann irgendwie unser Last-Minute-Transfer. Auch wenn es jetzt irgendwie chronologisch nicht passt, aber Bisuskov.
Ich glaube, ich wäre zwischenzeitlich mal irgendwie, hätte man die Frage im Winter gestellt, wäre ich da irgendwie bei einer 1- oder so fast gewesen. Weil ich wirklich fand, dass der schon sehr viel Stabilität verliehen hat und auch viel irgendwie für Verbindungen Abwehrsturm gemacht hat, was ein Flöde einfach nicht leisten kann. Aber er ist halt leider auch irgendwie in der Rückrunde ein absolutes Formtief irgendwie gefallen und da waren dann schon noch Spiele dabei, wo ich echt gehofft habe, dass der mal ausgewechselt wird. Also insofern, ja, es ist halt dann irgendwie klassisch irgendwie Mittel eine 3 oder sowas, oder?
Finde ich jetzt auch mit. Das ist dann auch mit der beste Transfer, oder der beste Transfer, so, und da.
Ja, und das ist schon ein Zeichen, dass der beste Transfer dann eine 3 ist, ne? Weil dann kommen wir weiter zu, ich meine, ich kann mir fast eine Personalunion machen, Burkowski und Christensen.
Findest du?
Finde ich.
Ja, also da würde ich schon nochmal unterscheiden. Also finde, Burkowski ist da mit einer ganz anderen Maßgabe gekommen und sehr viel mehr gescheitert als jetzt ein Christensen.
Ja, der mehr, sehr viel mehr Möglichkeiten auch zu scheitern noch. Oder? Deutlich mehr Spiele gemacht.
Ja, genau. Also der Abfall, auch der Einsatzzeiten, die eben nicht verletzungsbedingt waren und auch der absolut fehlende Mehrwert, wenn er denn dann mal gespielt hat. Also für mich ist das eine klassische 6.
Wie viele Spieler hat denn der gemacht? Ich überlege gerade so, ob ich mich an irgendeine Szene von Burkowski erinnern kann.
Doch, also der war am Anfang gesetzt oder damit, also in der Startelf. Und der hat dann auch war das nicht in Sandhausen oder so, wo er ein starkes Tor geschossen hat und wo man gesagt hat, hier, boah, das müsste häufiger kommen. Und gerade wie Martin halt sagt, auch mit seiner Vita, also mit den Stationen davor, da erwartest du dir halt deutlich mehr. Und das war halt überhaupt nicht der Fall.
Also nur nochmal, um auch da drauf zu gehen, der war 37 Mal im Kader. Bei 38 Spielen. Also da war nichts mit Verletzung. Hat 27 Einsätze, 16 Mal eingewechselt, 11 Mal ausgewechselt. Also damit auch 11 Startelf-Einsätze. Ja. Und halt in dieser Zeit ein Tor, eine Vorlage.
Ein Tor gemacht.
Ja, in Sandhausen.
Ich meine, da sind Sandhausen. Ja, gut. Also 6 ist dann, klingt dann
ganz gut. Für mich ist das eine 6, ja.
Ja. Ja, dann sagt doch Christensen gleich weiter.
Und im Endeffekt, also bei Burkowski auch noch, das sehe ich auch ehrlich gesagt im Vergleich mit Tim Heike, weniger, dass da in der nächsten Saison sich dran was ändert.
Absolut. Freunde, wir hören uns in 12 Monaten wieder,
ja.
Mit Burkowski Topscorer, Heike im Winter in die vierte Liga ausgeliehen.
Vielleicht bräuchte man mal irgendwie einen Blue Sky Account, der irgendwie solche waghalsigen Thesen irgendwie notiert und wir die dann einfach wiederfinden. Mhm. Bei Christensen waren wir.
Ja.
Also, da finde ich zumindest jetzt nicht, dass er irgendwie seine Erwartungen untertroffen hätte oder so, sondern er hat ja dann schon Spielzeit bekommen und es hat ja dann auch offensichtlich dazu geführt, dass die Leihe verlängert wurde jetzt. Also,
ich erinnere mich an das letzte Heimspiel, wo du da warst. Du mich gefragt hast, ob ich mit Christensen verlängern würde. Und nach drei weiteren Fehlern von Christensen, ich dich gefragt habe, ob du wirklich mit Christensen verlängern wolltest. Das war die einzige Erinnerung an den Mann.
Fair. Aber.
Er hat aber auch eine schöne Flanke auf Malone geschlagen, also zum, als Torvorlage.
Also weiß ich nicht, ich habe da bisher noch nichts Gutes von gesehen, aber wahrscheinlich auch mit deutlich weniger Möglichkeit, was Gutes zu sehen. Aber du verbesserst mich wahrscheinlich.
11 Einsätze, 2 Vorlagen.
Ja, guck. Ja, weiß jetzt auch nicht. Also von mir aus für die Zukunft eine 4, aber für mich steht in die 5.
Ja.
Aber wir müssen ja auch gerade die Noten gar nicht durchziehen. Es geht ja eher darum, so ein bisschen das Gefühl zu haben, was das jetzt ja eigentlich so war, was da bisher gekommen ist.
Es ist natürlich so, wenn man jetzt irgendwie sagt, das war einer von 2 Wintertransfers. Das ist jetzt nichts vergleichbar mit dem, wo du sagen, jetzt greifen wir oben an, sondern das ist nochmal irgendwie ja, im Endeffekt der Kaderplatz von Ditken, der
ja, ist like aufgefüllt, kennt, damit wir genug Leute auf die Bank kriegen.
Keine weitere Option, junge Spieler etc.
Ja. Ja, dann haben wir noch 2 Torhüter. Simon Simoni, den ich schon wieder vergessen hatte. Na? Wie erfolgreich war das für alle Beteiligten?
Überhaupt nicht erfolgreich, Punkt.
Ja, zumindest, also auch das haben wir in der Saisonvorschlagfolge besprochen, dass er halt im Endeffekt schon noch mit Ambitionen kommen muss, hier Stammspieler zu werden. Hat nicht geklappt. War für alle Beteiligten dann irgendwie klar, dass es dann auch irgendwann beendet wird, weil eine Leihe, von der wir dann nichts haben, von der Frankfurt nichts hat und der Spieler nichts hat.
Ja, vor allem musst du dann auch sagen, also kannst du vielleicht meinen hier, wenn sich jetzt dann irgendwie der etablierte Stammtorwart dann durchgesetzt hat und eine starke Saison spielt, unangefochten ist, aber dann kommen wir ja gleich noch zu dem zweiten Torhüter, das ist ja dann auch nicht der Fall. Und gerade wenn du den dann vor der Saison so holst, mit den Erwartungen vielleicht, dass der richtig pusht, und dann, also ist das überhaupt nicht dem Ansatz aufgegangen.
Aber mit Aussicht auf den zweiten Torhüter und die Tatsache, dass zumindest im Winter entschieden wurde, dass man wahrscheinlich nicht zusammenkommt, hätte ich hier in 5 stehen. Einfach nur, weil man weiß, dass es noch schlechter geht in Torhüter-Transfers. Aber klar, natürlich war das ein vollkommener Fehltransfer.
Ja, man muss ja jetzt auch sagen, dass Simoni in den Spielen, wo er gespielt hat, hat er jetzt nicht irgendwie sich unglaublich was zu Schulden kommen lassen. Wohingegen?
Überleitung. Unser Wintertransfer Nummer Uno. Der bunte Würfel zwischen Genie und Wahnsinn. Wir haben leider im Laufe der Saison bemerkt, dass das mit dem Genie eher der Ausreißer war und dass es eher der Wahnsinn ist. Und boah. Da kriegst du echt posttraumatische Belastungsstörungen, wenn du überhaupt darüber nachdenkst. Ey.
Also, ich sag's mal so, ich glaube, dass wir, wenn wir irgendwie in 10 Jahren hier immer noch Podcasts aufnehmen und wieder so eine Legendenfolge machen, dass dann, glaube ich, irgendwie Philipp Wofink auf jeden Fall irgendwie so ein, ja immer noch so ein Meme ist, wie er halt jetzt irgendwie in einem halben Jahr geworden ist und dass er halt immer noch irgendwie mindestens für Schmunzeln.
Das muss man immer
zugutehalten.
Er hat zumindest früher für Unterhaltung gesorgt. Jetzt nicht nur im Positiven, aber er hat für Unterhaltung gesorgt.
Genau.
Und er war bunt.
Deswegen 3.
Kontroverser Transfer, halten wir einfach mal fest. Ja, und das war unsere Transferbewertung für diese Saison.
Jetzt müssen wir ja eigentlich dann trotzdem gleich, also wenn wir Awards irgendwie trotzdem irgendwie vorhaben, dann müsste man eigentlich jetzt irgendwie
den besten Wintertransfer schon mal küren, meinst du?
Ja, jetzt fangen wir irgendwann wieder an, das ist jetzt auch Quatsch.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben es jetzt auch irgendwie ganz gut rausgearbeitet, oder?
Also, ja, zieh durch. Also der beste, ich habe mal rausgehört, dass der beste Transfer Max Bischoff ist. Einfach, ja. Also auf einem niedrigen Niveau über die ganze Saison hinweg, aber auf jeden Fall mit Abstand der beste.
Absolut.
Ja. Gehen wir mit.
Jetzt, oder hättest du da jemand anders?
Nee, ich hatte das auch da stehen. Ich lache mir gerade über den besten Wintertransfer.
Wir haben nur zwei zur Auswahl, oder?
Ja, haben jetzt gerade... aber ich glaube, ich habe eine kontroverse Meinung dazu.
Also ich finde, wenn man irgendwie jetzt sagt, als seriöser Award, wobei der Wintertransfer immer irgendwie unseriös ist, weil wir einfach immer wenig Auswahl haben und manchmal den gar nicht vergeben, aber... ich würde jetzt seriös an die Sache rangehen, weil dafür stehe ich mit meinem Namen, und würde Christensen den Wintertransfer Award geben und aber für Böfing irgendwie nochmal einen eigenen Award irgendwie einfällig, nicht sowas wie den Vogel des Jahres oder sowas. Vogel des
Jahres. Darauf kann ich mich einigen. Wir müssen uns, glaube ich, noch einen guten überlegen, aber Vogel des Jahres ist schon mal ganz gut. Aber ich auf meinem Zettel hatte ich stehen schon bester Wintertransfer Pelle Böfing, weil Meme-Potenzial, Legende und Unterhaltungswert, weil das sehe ich alles bei Christensen nicht. Aber sportlich hat uns wahrscheinlich Christensen weniger geschadet als Böfing. Von dem erreicht das schon. Und ich denke, da kann man auch, bevor die offizielle Verleihung ist, vielleicht kann man Christensen gratulieren zu diesem Titel.
Sehr gut.
Dieser Award wird eben präsentiert von Ivo Grilic. Und das kann man vielleicht auch als hervorragende Überleitung nehmen für... Es gibt ja nicht nur Spieler, über die man diskutieren kann. Es gibt ja auch noch andere Personalien in diesem Verein. Derer, würde ich mal sagen, primär drei. Mit Geschäftsführer, Sportdirektor und Trainerin. Wobei, da wird Diskussionsbedarf.
Ich glaube, weniger bei der Trainerin, oder?
Ich glaube, das kann man irgendwie nochmal irgendwie so den Bogen aufschlagen zu unserer Eröffnungsfolge. Ja, und zu dem, was man vielleicht noch, bin ja vorher meinte, ist ja eigentlich alles schlecht, positiv sagen muss, wir waren uns ja alle einig in dieser Eröffnungsfolge, dass der Schritt mit Sabrina weiterzumachen sehr guter ist und wir dann auf keinen Fall umfallen dürfen, auch wenn es Gegenwind gibt. Und ich würde sagen, es gab viel Gegenwind. Also wir hatten einen Saisonstart, bei dem schon früher Trainer entlassen wurden für. Da war schon mal gut, dass wir das überstanden haben. Und dann gab es eine Rückrunde, für die auch schon, vor allem bei dem Saisonziel, sicherlich schon mal Trainer entlassen wurden für. Aber ich bin immer vollkommen der Meinung, dass es richtig ist, dass wir jetzt hier stehen und dass wir jetzt auf jeden Fall da weitermachen müssen mit. Weil wenn wir eine langfristige Entwicklung wollen, wenn wir eine langfristige Entwicklung zur Identifikation im Verein wollen, dann geht es nur so aus meiner Sicht. Weil alles andere wäre einfach wieder fatal und sich sagen, ja, haben wir mal ein Jahr ausprobiert und jetzt nochmal irgendwas.
Ja, also es wäre jetzt auch hinsichtlich der wahrscheinlich wirtschaftlichen Entwicklung des Vereins richtig, richtig dumm, jetzt von diesem Weg irgendwie abzukommen, von den Kosten, die dadurch entstehen, mal ganz abgesehen wahrscheinlich. Aber im Endeffekt, du hast jetzt diesen Weg eingeschlagen und jetzt gehen auch verdammt nochmal weiter. Trotzdem heißt es natürlich auch nicht, ich glaube, wir sind alle drei, kann man sagen, haben ein gutes, mindestens Sichtweise auf Sabrina, vielleicht sogar irgendwie ein persönlich gutes Verhältnis. Und trotzdem muss natürlich auch irgendwie Kritik erlaubt sein, die wir wahrscheinlich auch an anderen Stellen, bei anderen Trainern irgendwie so geäußert hätten, weil im Endeffekt du siehst eine Entwicklung im zweiten Saisonviertel und schwenkst dann aber davon im Endeffekt weg in der Rückrunde. Also es ist ja auch, wie oft haben wir dieses Pressing gelobt und dann uns gefragt, wo ist es denn in der Rückrunde hin? Also so ein Stück weit muss man sich schon fragen, oder warum ist es quasi dann am Ende, ja, Brechstange mit Malone im Sturm und eben nicht die spielerische Weiterentwicklung. Also die Frage muss erlaubt sein und ich habe auch keine ultimative Antwort drauf. Ich glaube aber, dass es halt am Ende schon relativ deutlich wurde, dass es auch einfach an Qualität gefehlt hat, um mindestens das Saisonziel, das vielleicht eh überambitioniert war, aber halt ja auch einfach um konstant genug zu sein, hat es eher an Qualität gefehlt. Und dann muss man vielleicht eher zu den Personen schwenken, die diesen Spruch mit Qualität schlägt Mentalität schlägt Qualität geprägt haben, nämlich zu Ivo Grilic.
Gehe ich bis hierher auf jeden Fall mit? Wieder noch irgendwie.
Nee, also sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also das wäre sehr dämlich, jetzt von dem Weg quasi abzugehen. Und vor allem musst du dann schon sagen, also das war jetzt die erste volle Saison. Und da haben wir auch gesagt, was wir auch bei Spielern gesehen haben, hey, vielleicht also quasi gibt es da noch Potenzial für die zweite Saison. Und das das ist dann schon meine Erwartungshaltung, dass dann das auch in der zweiten Saison nochmal deutlich anders sein muss, weil wie erwähnt, für mich, also es waren einige sehr, sehr gute Ansätze sichtbar, du hast aber die Konstanz nicht reingebracht mit den Entwicklungen und den Aspekten, die wir auch beschrieben haben, und das wird für mich der entscheidende Aspekt in der nächsten Saison, kriegst du wirklich deine Defensive in den Griff und kannst du diese Entwicklung verstetigen.
Ja, kann man glaube ich so spielen lassen. Es muss halt dann jetzt was passieren in der Zukunft und dann gehen wir so weiter. Und die Frage der Qualität, ich meine, allein an der Transferbewertung, die wir gerade vorgenommen haben, sehen wir immer schon, das ist jetzt, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, da waren verletzte Spieler dabei, muss auch dazu sagen, du kannst nicht alles riechen, was da drin ist, was da so passiert, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir das letzte Mal so dermaßen belanglose Transfers durch die Bank hatten. Also sonst war ja wenigstens immer mal so ein, zwei dabei, so, ach, doch, ganz gut. Und natürlich hast du, das wäre ja vermessen, du hast ja nicht 6, 7, 8 Transfers und alle schlagen ein, das passiert ja nicht. Aber eingeschlagen hat keiner.
Ja, aber absolut und voll eingeschlagen. Und der Klassiker war ja eigentlich, dass du irgendwie einen Stürmer verpflichtet hast und der dann relativ unerwartet irgendwie zum Torjäger wurde oder beziehungsweise zumindest mindestens eine zweistellige Anzahl an Toren hatte. So. Und das war ja dieses Jahr auch nicht der Fall. Also von den Neuzugängen in dieser Saison. Und da musst du schon auch sagen, also gerade auch mit diesen, also mit sei es in der Offensive, was wir hier gesprochen haben, aber auch dann mit dem Torwartwechsel nochmal, also in der Winterpause, da sind viele Sachen einfach überhaupt nicht aufgegangen.
Na, die Winterpause ist ja wahrscheinlich, also eigentlich ist ja das, ich kann sagen, Sommerpause, Sommertransfers waren nicht gut, also haben nicht gut funktioniert. Und du hast es im Winter nicht genutzt, um das zu darauf zu reagieren. Da kann man sagen, okay, wir hatten kein Mittel, eventuell, keine Ahnung, wissen wir nicht von außen nicht. Da kommt diese Diskussion, warum holst du Bofink, wie immer. Da haben wir ja auch letztes schon mal irgendwie länglich drüber diskutiert, was da vielleicht Beweggründe für sein könnten, mit Funk, Vertragsverlängerung, ja, nein, keine Ahnung. Weiß man ja auch von außen nicht. Aber von außen gesehen muss ich sagen, ich sehe nicht so viele Argumente für die Arbeit von Grilic.
Ja, im Endeffekt muss man jetzt sagen, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, der ist jetzt seit April 23 da, also hat die letzten zwei Saisons mit insgesamt dann 4 Transferperioden irgendwie gestalten können. Natürlich waren da dann auch so Transfers wie irgendwie Mause und Gröning dabei, die einfach ja, gut eingeschlagen sind. Aber und auch mit in der Transferperiode jetzt im Sommer kannst du sagen, ja, da kann man sich schon zusammenspinnen, was der Gedanke dahinter irgendwie war. Aber am Ende musst du wahrscheinlich schon stark auch nach Output bewerten. Und der ist mir ehrlich gesagt dann zu wenig auch, ja, dass im Endeffekt, ja, man sagen muss dann, okay, so ein Spieler wie Gröning jetzt im Winter nicht zu verkaufen gegen Geld. Vielleicht dann auch wirtschaftlich eine spannende Entscheidung. Am Ende bleibt ja also kein Geld dafür. Das zieht den Verein ja schon auch in eine gewisse Abwärtsspirale rein und dann bist du wahrscheinlich auch direkt bei der nächsten Personalie, bei Beiersdorfer, der ist noch einen Tick länger da, seit November 21. Und auch da muss man irgendwann dann mal ja, halt die Frage erlaubt sein, ist es in der Zeit seit November 21 jetzt in die richtige Richtung gegangen, was und sein Aufgabengebiet ist ja noch viel weiter, was die sportliche Entwicklung angeht, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, was die Strahlkraft und ja, Sponsorengelder und so weiter angeht.
Ja, im lass sie uns trennen, die Personen. Das ist ja auch immer so eine Diskussion dessen, das hatten wir in der Vergangenheit viel, wer macht eigentlich da jetzt so was? Ich glaube, relativ klar kommuniziert ist, dass die Kaderplanung in das Gebiet von Grilic fällt. Und der, wie er das von sich selber sagt, dass er die Mannschaft nach Mentalität aufstellt und nicht nach Qualität, was wir inzwischen sehr, sehr gut sehen, weil Qualität ist es halt nicht. Und ich finde so, ich glaube, das, was er am meisten eigentlich wehtut, ist ja nicht, dass du einen Tim Heike holst und der dann im ersten Saison nicht einschlägt, sondern dass du diese Malones und Frödes aus einer höheren Liga irgendwie, also mit höheren Liga-Erfahrung dir holst, die sicherlich ein gewisses Preisschild auch mit sich tragen, die dann aber nicht das bringen, was sie irgendwie bringen sollen. Und dass dann Mause funktioniert, cool.
dass mal so ein junger Spieler wie Hoppe dann halt verletzt, das kann er nicht machen. Dass in Düring halt noch nicht auf dem Niveau ist, ja, das hat man vorher irgendwie schon gesagt, dass das irgendwie ein Perspektivspieler ist. Aber diese Spieler, die halt wirklich der Kern sein sollten, die sicherlich nicht mit, oh, ich komme hier für den Obstkorb vorbei, da sind, die müssen halt funktionieren, die müssen besser funktionieren. Und dann muss er bei Ryan Malone ist für mich echt immer noch so der, einer der dieser Hauptpunkte. Weil Malone hat ja dieses Jahr eine ganz merkwürdige Geschichte irgendwie jetzt durchlaufen. Und am Ende muss man sagen, dass er von dem, was er auf den Platz gebracht hat in seiner merkwürdigen Position, wirklich gezeigt hat, dass er mental da ist und Bock hat und wirklich auch alles reinschmeißt. Aber dass er halt einfach für seine eigentliche Position nicht gut genug ist und deswegen nur auf der Bank sitzt, um dann am Ende für 20 Minuten in den Sturm gestellt zu werden, das hinterfragt man, das frage ich mich, was ist dann vorne falsch und was ist hinten
genau,
falsch.
Genau, also ich würde auch ganz sagen, das spricht auch nicht für die Kaderplanung im Sturm dann im Endeffekt, der aber ja eigentlich sogar noch unser Aushängeschild in der Saison ist, aber am Ende musst du ja dann trotzdem sagen, ist offenbar Malone, und das kann man auch so, wenn man das Spiel gesehen hat, ja, Malone war dann da nicht mal, also nicht mal unnötig drin, sondern man muss ja wirklich sagen, der hat da ja eine Daseinsberechtigung gehabt.
Ja, der hat da eine ganz andere Selbstverständnis reingebracht. Der hat sich selber die Bälle außen geholt, der hat ja tatsächlich auch mit dem Ball am Fuß dann irgendwie plötzlich teilweise richtig was gezeigt. Er hat selber sich dann irgendwie, der hätte sich ja am liebsten selber die Einwürfe auf den Kopf geworfen. Also das war ja wirklich, der war hin und her gerissen, was er jetzt vorne macht quasi. Aber das, ja, ist, für hinten spricht es nicht, dass dieser Spieler mit dem Profil, den du da geholt hast, keine Rolle mehr spielt in deiner Innenverteidigung. Und für vorne spricht es nicht, weil du einfach nur planlos, panisch, keine Ahnung mehr hast und sagst, okay, ich schmeiß am Ende wieder nur Malone nach vorne und hoffe, dass der Einwurf funktioniert, weil es aus dem Spiel raus nicht klappt, weil die anderen Stürmer nichts tun, wenn Gröning dann halt verletzt war. Das ist auf beiden Seiten
anders. Ja, vor allem, also wie du sagst, weil das nicht irgendwie auch geplant war oder so, dass der vielleicht dann mal auch eine Option oder also irgendwie, also letztes Jahr oder so, dass der da mal mit nach vorne geht, sondern dass er das wirklich aus der kompletten Not herausgeboren war. Das war ja irgendwie Option F oder so. Also und dass du dann auch noch sagst, also damit, also kommt er auf die Scorer sogar noch oder beziehungsweise auf den Output, den er da generieren kann. Also das ist schon krass. Also und das, wie ihr schon gesagt habt, das spricht weder für die Kaderplanung in der Defensive noch, und da wird es erst richtig krass in der Offensive. Und ich meine, klar darf man jetzt irgendwie nicht alle Transfers in einen Korb werfen und sagen, ja, aber einer hat irgendwie nicht performt und so weiter. Das wird bei Transfers immer passieren, aber am Ende steht halt leider die ernüchternde Bilanz, dass eigentlich Besuschka vielleicht mit Abzügen, aber sonst eine Vielzahl an Fehleinkäufen dabei war.
Ja, und vor allem dann, und da kommen wir jetzt wieder dazu, mit dem vor der Saison ausgerufenen Ziel Aufstieg. Weil dann sagst du ja, wenn du Aufstieg, dann musst du ja sagen, was brauche ich für den Aufstieg? Also, und da sind Transfers halt mit der zentrale Punkt. Weil sonst kann ich nicht sagen, also ich greife an, es sei denn, ich habe so eine eingespielte Mannschaft über die letzte Saison, die sich schon entwickelt hat, wo ich sage, da muss ich vielleicht noch ein, zwei irgendwie Verstärkungen machen oder Ergänzungen und das war's dann. Aber das war ja auch nicht der Fall. Und dann rufst du auf der einen Seite Aufstieg aus, aber dann also hast du so eine Transferpolitik, wo wirklich dann, also im Verhältnis zu dem Zielaufstieg, war es wirklich katastrophal.
Und dann, was Marion auch schon mal meinte, hast du einen Winter, in dem du A reagieren könntest und B auch proaktiv arbeiten könntest, wie es andere Mannschaften getan haben. Und natürlich, es hätte, wäre, könnte, natürlich, wenn ein Gröning sich nicht verletzt, wie sieht die Rückrunde aus? Keine Ahnung, sagt man dann, okay, wir schießen trotzdem wieder 15 Tore mehr, als wir kassiert haben und deswegen ist es irgendwie okay, dass unsere Defensive so schlecht ist und deswegen schaffen wir es vielleicht irgendwie auf den Platz 3. Möglich, unwahrscheinlich, aber möglich. Natürlich kannst du damit nicht planen, aber dass du halt wirklich dann so, dass halt gar nichts passiert. Und klar, es ist immer ein hätte, wäre, könnte und nachher sind wir schlauer, aber es sieht halt einfach nicht gut aus im Nachhinein. Wenn es geklappt hätte, kannst du denken, oh ja, alles richtig gemacht. Gröning nicht verkauft, weil er hat uns ja die entscheidenden Buden gemacht und im Winter musste man nicht nachlegen. Wurfink war eine super Idee, der hat uns das Pendel schwang eher Richtung Genie und weniger Richtung Wahnsinn und der hat uns Punkte nacheinander geholt.
Also diesen Aspekt, also gerade mit Gröning, also nicht verkauft, also den den finde ich überhaupt gar nicht so, weil nämlich da ist es so, wenn du mit der Ausgangslage quasi und wie mit dem zweiten Viertel, wo wir gesagt haben, und dann aufsteigen willst, dann darfst du meiner Meinung nach Gröning nicht verkaufen, weil
das ist das absolute
Ziel sein soll. Das ist das zentrale Thema, quasi, welche Spieler hast du vor der Saison verpflichtet und jetzt nach dieser Saison, wie war deren Leistung und deren Impact?
Ja. Und ich meine, das Schlimmste ist ja eigentlich wirklich diese Buffon-Geschichte. Wie oft hast du es gesagt in letzter Zeit? Wie viele Punkte hat uns Marius Funk in den letzten 2 Jahren gekostet? Wie viele Punkte hat uns Pelle Würfeln gekostet?
Ja, also ja, vor allem, dann musst du ja sagen, und dann dieser Schritt, der war einfach mit einem hohen Risiko verbunden. Und dieses hohe Risiko ist komplett gescheitert.
Ja, ist gnadenlos.
Weil gerade auf so einer Torwartposition sagst du, hey, also da, dass du Konstanz brauchst, etc. Und dann gehst du dieses Risiko und da wäre es mal spannend, also wie dieser Transfer zustande kam, weil da muss man wirklich sagen, überhaupt nicht aufgegangen.
Nee, man muss ja auch sagen, klar ist das immer so ein, am Ende ist es so eine Passzeit irgendwie zu der Prophezeiung. Aber als er gekommen ist, kamen ja genug Stimmen auf mit, oh, der war jetzt aber nicht so stabil in Paderborn. Oh, da gibt es aber lustige Videos von dem Mann, was der eigentlich so mit Fußball spielt. Und dann natürlich kannst du sagen, ja gut, am Ende ist es ja genau die Arbeit dessen, der den scoutet, der den holt. Der sagt, naja, die einen sehen das in ihm, ich sehe was anderes, weil ich es richtig einschätzen kann. Dass es jetzt aber genau so ausgeht, wie man vorher dachte, das ist schon ein bisschen alternativ, was der da an Fußball spielt. Und es einfach nur Punkte kostet. Und in den ersten paar Spielen hat er ja 1-2 Mal ganz cool irgendwas gehalten, gleichzeitig irgendwie Chaos-Pässe gespielt, die dann nicht bestraft wurden, aber später war ja nur noch, es war ja nur noch ein Negativ, was aufgefallen ist. Und dann muss man sagen, naja gut, also wenn das die Einschätzungsqualität von Grilic oder diejenigen, der dann dahinter irgendwie das bewertet hat, ist, dann muss man sagen, klar, eine kleine Stichprobe, aber spricht definitiv nicht für ihn. Und wenn wir über personelle Konsequenzen reden, wäre für mich Grilic sehr weit oben auf einer Liste von Konsequenzen.
Ja, es ist halt wieder so jetzt auch eine Frage, du wünschst dir einerseits irgendwie Konstanz und nicht irgendwie beim ersten Gegenwind direkt wieder rollende Köpfe. Gleichzeitig musst du auch dann schon irgendwie sagen, soll das jetzt irgendwie so vor sich hin dümpeln? Und ja, letztendlich im Endeffekt auch traust du den handelnden Personen hinzu, das irgendwie in den nächsten Jahren wieder besser zu machen? War das jetzt irgendwie nur ein Ausrutscher? Aber, und ich habe keine Lösung damit. Ich glaube auch, dass der Zug schon fast abgefahren ist, weil jetzt sind wir irgendwie Anfang Juni, jetzt nochmal irgendwie zu sagen, ja komm, wir ändern nochmal den Sportdirektor, fände ich auch den falschen Zeitpunkt. Aber es darf halt dann irgendwie keiner sich wundern, wenn dann im Endeffekt irgendwann die erste Personalie ist, ja, Grilic, jetzt ist er dann einfach mal fällig.
Ja, ich meine, für mich war er im letzten Jahr angeschossen. Also, und angezählt. Ja, angezählt war auch nicht davor schon. Da muss man auch sagen, ganz, ganz ehrlich sagen, also es ist ja auch überhaupt keine Alternative. Das ist ja ein ganz witziges Konstrukt, weil sowohl für Grilic als auch für Weißdorf, es ist ja auch keine Alternative, dass Sabrina fällt. Wenn jemand nicht in Sabrina fällt, müsste sich ja auch ein Grilic eingestehen, dass das auch noch mit sein Versagen war. Und dann ist es ja erst recht, da muss er ja erst recht gehen. Also ich habe eigentlich gehofft, dass es zumindest laute Diskussionen um Personalie Grilic gibt. Klar, wie du sagst, Konstanz, blub. Aber wenn das, was ich mitbekommen habe, was ich so sehe, was dann irgendwie an irgendwelchen Mitgliederversammlungen erzählt wird, das ist halt so, ich traue ich gar nichts zu aktuell. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich traue es ihm schon nicht zu, mit einer bisschen wirtschaftlich besseren Lage, in einer wirtschaftlich weiter angespannten Lage, dann auch noch bessere Transfers zu tätigen, wird ja nicht einfacher. Wird nur schwerer, klar. Wer ist der, der es tut? Ja, also wie du sagst, was ist die Alternative? Wer kommt dann und ist der Heilsbringer? Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Wir können ja jetzt schlau daherreden und sagen, der ist es nicht, aber wir wissen ja auch nicht, wer es dann ist. Aber trotzdem, ich meine, so zumindest mal sehr laut über den Namen nachdenken, täte mal wieder dem FC Ingolstadt gut. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, an dem wir vor Jahren gesagt haben, warum wir den Scheiß hier auch irgendwie machen. Ja, Donaukurier interessiert es nicht. Sonst interessiert es niemanden. Kein Mensch redet über diesen Verein. Du hast keinen Druck, so richtig in diesem Verein. Du kannst ja einfach vor dich hin versagen. In der öffentlichen Wahrnehmung passiert da nichts. Die Leute kommen halt nicht ins Stadion. Das war's. Das ist die Konsequenz.
Da muss ich kurz einhaken. Also es gab irgendwie, glaube ich, kürzlich einen Donau-Kurier-Artikel von unserem Freund Christian Rehberger, der irgendwie dieses Fass schon aufgemacht hat, wo du aber irgendwie zwischen den Zeilen natürlich auch irgendwie eine persönliche Note zumindest irgendwie rausgelesen hast. Also wo ich auch irgendwie finde, es ist dann auch wieder falsch geführt, die Diskussion. Aber ja, ich meine, mit Sicherheit passiert da hinter den Kulissen viel und wird, glaube ich, auch viel hinterfragt, auch gezwungenermaßen, auch allein aus finanziellen Gründen. Und es ist ja auch gut, wenn man nicht jede Diskussion dann irgendwie öffentlich hört, aber ja, es wirkt halt gerade auch so. Und jetzt ist im Endeffekt der Transfersommer angebrochen. 60 hat irgendwie schon Volland und wir sind an den Niederlechner verpflichtet. Und auf unserer Seite stehen nur Abgänge, keine Zugänge. Also auch da, ja, bist du noch weit von der Aufbruchstimmung irgendwie gerade entfernt.
Ja, ich würde bei den kurze Formel vielleicht auch nochmal auf die Beiersdorfer gehen, weil den dürfen wir jetzt nicht überspringen. Bei der Abgänggeschichte viel abgegangen und noch keiner neu gekommen. Ich meine, da wird sich irgendwie viel drüber aufgeregt aktuell. Ich bin da recht neutral. Also ich finde irgendwie so, lieber holen sie den richtigen und die richtigen als frühzeitig irgendeinen Signaltransfer. Deswegen bin ich noch entspannt, wenn natürlich der Trainingsstart anfängt und wir haben immer noch erst einen oder keinen geholt, dann kann man wieder mit sehr vielen Fragezeichen aufwarten. Aber jetzt sollen sie erstmal Geld frei machen, Personal irgendwie gucken, dass sie Transferbudget irgendwie reinkriegen, Gehälter reduzieren und dann kann man immer noch gucken, wen wir holen. Deswegen
bin jetzt auch weiter davon entfernt, Spanisch zu sein. Und bin auch ganz gut im Sommerpausen-Modus.
Im Aussitzen, ja, aber ja, genau.
Also, und du weißt ja auch nicht, vielleicht sind ja auch schon Sachen irgendwie fest, die noch nicht kommuniziert sind, aber ja, irgendwie geht es mir halt dann doch so, dann schaust du halt mal auf Kicker und so und siehst du hier, die haben die verpflichtet und ja, den und den und da sind dann schon auch ein, zwei Namen dabei von Spielern, die ich mir gedacht hätte, ach so, okay, die waren auf dem Markt, der wechselt jetzt hier zum Beispiel nach Ulm oder sowas, ah, okay, den hätte ich mir bei uns aber auch vorstellen können, also...
Ja, ja, das ist schon was du meinst. Aber am Ende ist das Gefühl, am Ende kann man abrechnen an dem, was da dann irgendwie passiert. Nicht an dem, was noch nicht passiert. Aber schauen wir mal. Aber die Beiersdorfer ist trotzdem noch ein guter Punkt, oder? Also, das war ja mal, als er gekommen ist, schon ein Aha. Schon so mal. Einer kommt nach Ingolstadt. Ich hatte irgendwie, habe ich glaube geäußert, irgendwie nach ein, zwei Jahren habe ich das Gefühl, naja, gut, der hat halt hier sich gedacht, mal entspannter Vorruhestand. Und ich muss so sagen, das verfestigt sich immer mehr. Ich habe das Gefühl, okay, der ist halt da und macht halt hier so ein bisschen seinen Tagesjob, tritt halt nicht in Erscheinung, existiert, ich sehe nichts. Muss nicht schlecht sein, dass man nichts sieht, aber wenn halt natürlich, seit er da ist, kontinuierlich weiter den Bach runtergeht mit diesem Verein, ist es jetzt auch keine Auszeichnung, dass man ihn nicht sieht. Das ist halt wie gesagt, mit so einem guten Verteidiger, den du nicht siehst, aber du spielst zu null, ja? Alles cool, dann hat er wahrscheinlich seinen Job richtig gemacht. Ist dann so ein Geschäftsführer, der jetzt nicht in der ersten Reihe steht, wohl irgendwie in der medialen Präsenz. Wenn es alles gut läuft und so sein soll, wie es soll, dann hat er wohl seinen Job gut gemacht. Wenn der Verein seit Jahren, seit er da ist, weiter schleichend abbaut, was heißt das dann?
Nee, in erster Linie glaube ich, dass er auf jeden Fall hier gekommen ist und sich seine Arbeit auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Also zumindest auch, was das Ergebnis angeht. Ich glaube schon, dass da noch sehr, sehr klar war, eigentlich das Ziel, den FC Ingolstadt in die zweite Liga führen und dort etablieren. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, seither irgendwie drei zweistellige Tabellenplätze in der dritten Liga hinter uns. Ich glaube selber, dass er wahrscheinlich auch nicht unwesentlich Geld wahrscheinlich verdient in diesem Verein. Also anders wirst du so einen Namen als FC Ingolstadt nicht bekommen haben. Und ja, ich sehe es auch so, wie du im Endeffekt erstrahlt eine Ruhe aus, die dieser Verein schon gebrauchen kann, die aber halt vielleicht im Moment auch eher so ein bisschen ja, zu sehr Wohlfühlen irgendwie ausspricht. Also
vielleicht mal und ruft dann gleichzeitig, vielleicht das muss man ja manche Sachen auch mit einordnen, ruft er jene, der offiziell den Aufstieg ausruft, der dann auch in diversen Halbzeitinterviews schon darauf hinweist, dass es finanziell jetzt nicht die einfachste Situation für den Verein ist. Gleichzeitig scheitern wir krachend an diesem Saisonziel. Er erwartet keinen XXL-Umbruch. Und wo sind eigentlich die Konsequenzen für das, was so stark scheitert? Also irgendwie,
klar, jetzt reden wir wieder, was wird nach außen getragen, was wird nicht nach außen getragen. Aber irgendwie sich am Anfang hinzustellen, das ist unser Saisonziel, dann haben wir gesagt, okay, es wird auch langsam ein bisschen prekär, wenn wir hier nicht aufsteigen und dann am Ende Platz 10 aus der Saison rauszugehen und dann macht mal alle so weiter. Finde ich nicht genug. Ja, also finde ich, entweder muss ich dann sagen, naja, ist so ein Game of Thrones Ding dann irgendwo, oder? Also entweder muss halt dann, einer muss ja dem anderen dann auch irgendwann mal wahrscheinlich über die Klippe helfen.
Ich will ihm halt auch in keinster Weise irgendwie absprechen, dass er irgendwie Kompetenzen hat, die diesem Verein weiterhelfen und dass er, glaube ich, da bestimmt in der Geschäftsstelle und viel im Hintergrund und strukturell und so weiter sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Aber im Endeffekt musst du ihn halt an dem Ergebnis irgendwie messen, wie dieser Verein jetzt dasteht, vor allem auch wirtschaftlich dasteht. Also es ist ja nochmal was anderes, wenn du sagst, okay, wir haben dreimal den Aufstieg verpasst und wir sind aber solide aufgestellt und können trotzdem weiterhin ja, diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Aber so mit allem, was man irgendwie gerade fühlt und hört, ist es eben nicht diese wirtschaftliche Stabilität da, sondern es ist eher ja, sehr, sehr viel zu hinterfragen, um sich einen Profiverein in der dritten Liga noch leisten zu können.
Ja, und ich muss auch sagen, ich erwarte mir halt dann irgendwann auch, nachdem ich das Saisonziel so öffentlich kommuniziert habe und so aggressiv, dann entsprechend auch die Aufarbeitung, zumindest mal teils öffentlich. Weil ich kann ja nicht mich am Anfang hinstellen und sagen, das ist unser Ziel, da gewinnen und nachher so, ach so, ja, nee, das machen wir alles dann, frag dich nach. Passt schon. Also entweder ich bin komplett intern und sag nichts, okay, dann ist er, aber sich am Anfang hinzustellen, so ein großes Ziel zu schreien und nachher dann lieber mal nicht mehr öffentlich drüber zu reden. Puh.
Also das ist halt der entscheidende Punkt, dass du sagst, wenn du ein Ziel aussuchst, dann musst du ja sagen, was brauche ich, um da hinzukommen? Und dann muss ich auch sagen, danach dann mit einem gewissen Abstand, wie ist das jetzt verlaufen? So, und da, dass dann da so wenig sichtbar ist, das ist dann schon schwierig und ich bin sehr, sehr gespannt, weil nämlich, also wie ihr schon gesagt habt, mit diesen Konstellationen und dann auch, sei es Geld, sei es aber auch dann, wie es jetzt zweite Saison von Sabrina etc., das wären schon sehr erschwerte Bedingungen jetzt.
Ja, und im Endeffekt, wenn so richtig weiter so, kann es ja auch nicht sein und dann fehlt mir aktuell, ehrlich gesagt, so ein bisschen der Glaube an das, wie das in der Konstellation, in der Gesamtkonstellation mit einfach weiter so dann auch sich jetzt plötzlich so entwickelt, dass wir den FC Ingolstadt wieder in die zweite Liga zurückführen, wo wir anscheinend finanziell einfach weiterhin hin müssen, wenn wir nicht grob abbauen wollen außenrum. Und da sehe ich halt gerade gar nichts passieren. Und dann, okay, natürlich kann man jetzt sagen, wir organisieren uns neu, wir haben ein anderes Selbstverständnis, wir bauen nach und nach irgendwie ab, was um uns rum ist, von NLZ bis Frauenmannschaft etc., das, was halt irgendwie jenseits des Profifußballs Geld kostet und wir sagen, wir überleben in der dritten Liga, kannst du schon machen. Ob es die beste Idee ist, weiß ich nicht, aber zumindest sollte man mal drüber reden und wenn man nur hört, wir haben ein Ziel, wir müssen aufsteigen und dann hörst du nichts mehr, dann habe ich dieses, entweder muss dann der Kopfroll, der das Ziel nicht, irgendwie nicht mehr verfolgt. Oder es muss halt in irgendeiner Form eine Aufarbeitung geschehen. Und die Aufarbeitung muss ja nicht sein, wir müssen alles rausschmeißen. Aber die Aufarbeitung muss zumindest sein, dass ich öffentlich danach ein gutes Gefühl habe, okay, das ist der Plan, die Probleme wurden so und so erklärt und so wollen wir zukünftig weitermachen. Und deswegen können alle in ihrer Position auch getrost so weiter bleiben, weil wir einen klaren Plan haben. Auch das wäre ja okay.
Ja, vor allem, was habe ich aus der Saison gelernt und was will ich in Zukunft anders machen, um dann quasi jetzt das, was ja jetzt dieses Jahr war, dass das Ziel auf keinen Fall erreicht wurde, dass das ausgegeben war, sondern dass ich dann meine zukünftigen Ziele auch erreiche.
Genau, und das passiert halt beides nicht. Weder rede ich drüber, noch wird Konsequenz gezogen. Bis jetzt haben wir noch ein bisschen. Aber wie du auch schon gesagt hast, naja, sonst irgendwann sind wir vielleicht ein bisschen spät, wenn man ja irgendwann spät in der Sommerpause irgendwas tun. Deswegen, ich erwarte mir zumindest, und dann drehen wir uns wieder im Kreis, Kommunikation seitens des Vereins, wäre mal wieder ganz schön. Ja, ich würde sagen, damit beschließen wir mal irgendwie den Review-Part. Haben wir schon lange genug geredet, wir haben vollmundig übersprochen, wir machen hier direkt die Awards. Aber wir nehmen natürlich jetzt dann die Awards auch noch auf, aber damit ihr euch dann auch die Sommerpause über einen längeren Zeitraum versüßen könnt, nehmen wir die halt einfach jetzt in Folge 2 auf. Und deswegen machen wir hier einfach kurz einen Cut und wahrscheinlich dauert es dann ein paar Tage, bis ihr dann die zweite Folge vorfindet, aber dann gehen wir nochmal in unsere jährlichen Schanzer Zeitspiel Awards. Bis dahin, schöne Sommerpause.
Bis dann. Servus.